Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hep. Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
This is Weapon X Matt Mikowski and you should listen to Catch Clap.
Einen wunderschönen herzlichen guten Tag hier zu einer neuesten Folge des Independent Circuits hier im Catch Club. Ich bin der gute Dreef und wir reden über den 4. Juli. America, fuck yeah. Das mache ich aber natürlich nicht alleine. Das mache ich mit meinen wertgeschätzten Kollegen. Zum einen begrüße ich, er ist der neue Gitarrist der Hermes House Band. Hier ist Dieter.
Warum? Die armen Menschen. Der Mann ohne Rhythmusgefühl wird Gitarrist. Ist eigentlich mein Traum. Du hast es erfasst. Aber ja, ja hallo zusammen.
Hallo zusammen. Und dann zum anderen. Er ist der Sidney Macabella des deutschen Podcast Wrestlings. Hier ist Sebastian.
Ja, das ist schon Ehrentitel. Vielen Dank. Hallo zusammen.
Hallo zusammen. Und hier nochmal kurz Werbung. Hört gerne. Sebastian und ich, wir haben... Am Wochenende haben wir eine Special Preview gemacht zum SCI mit der guten Val Pancakes, auf Englisch sogar. Also hört da gerne mal rein, das war was uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, eine sehr coole Ausgabe.
Auf jeden Fall.
Man muss ja auch mal ein bisschen Werbung für sich selbst machen, ne?
Ja.
Aber ja, Leute.
Ich habe die Ausgabe gehört, ich kann sie empfehlen.
Sehr gut. Danke, Dieter. Dankeschön. Jetzt reden wir aber über America, fuck yeah. Das 4. Juli-Wochenende stand letzte Woche an, also 4. Juli, 5. Juli, 6. Juli, so, gab es 3 Shows von GCW, nämlich Backyard Wrestling Nummer 7, ich mache gerade eine 7 mit meinen Händen, dann hatten wir Top to Play aus Hartford, Connecticut, welches auch eine A-Town ist, so wie es Brad Lauderdale bestätigt hat, und da gab es JCW, Born Almost on the 4th of July, aus Asbury Park, New Jersey. Und darüber wollen wir heute reden. Aber ihr könnt ja gerne mal erklären, wie habt ihr das geguckt? Habt ihr alles live geguckt? Habt ihr das im Nachhinein geguckt? Dieter, fang doch gerne mal an, erzähl mal.
At Backyard Wrestling wurde natürlich standesgemäß schön 20.30 Uhr Freitagabend live geguckt. Wie gesagt, die letzten 3 Matches habe ich nicht gesehen, aber ist auch nicht so schlimm. Und die anderen 2 Shows, die habe ich dann selbstverständlich nachgeholt. GCW habe ich, die war ja am Samstag, die habe ich dann Sonntag und gestern geguckt und JCW habe ich heute geguckt, genau.
Sehr gut. Sebastian, wie hast du es gemacht?
Also Backyard Wrestling habe ich komplett live geguckt mit unserem Discord-Chat von CageMatch beziehungsweise von den CageMatch Podcast. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und die Show vom Samstag, also Top Play, habe ich dann am Sonntag nachgeguckt. Und bei JCW habe ich die ersten 3 Matches noch live geguckt und den Rest dann gestern zu Ende geguckt.
Sehr cool. Ich habe leider es nicht live geguckt. Ich war dann freitags nicht da. Ich habe dann das samstags geguckt, Backyard Wrestling, und dann Sonntag und dann Montag. Also dann immer einen Tag später quasi das dann geguckt. Und wir fangen natürlich mit Backyard Wrestling an. Wir gehen jetzt hier aber nur so ein bisschen durch. Ich glaube, das macht keinen Sinn, über alles zu reden. Was ich sagen kann, overall, also es hat auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht. Das war halt das so ein bisschen, was man von Backyard Wrestling erwartet. Ne? Also du siehst jetzt hier keine hochwertigen technischen 20 Minuten Masterclasses, aber jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, das erwartet doch auch keiner bei so einer Show. Ne? Du willst ein bisschen Fun haben, die Leute sind halt alle gut drauf. Brad Lauderdale war hart besoffen am Kommentar. Da war auch, glaube ich, nicht der Einzige an dieser Veranstaltung. Und ja, hatte gute Vibes, hatte Bock gemacht. Oder wie seht ihr das?
Da gehe ich mit. Also es war halt, es gab schon mal schwächere Backyard Wrestlings, weil die sich dann so gezogen haben und so.
Ja,
aber das stimmt.
Die war, wie gesagt, ich hatte die letzten 3 Matches nicht gesehen, aber das Einzige, hätte ich die gesehen, wäre mein Fazit vielleicht noch ein bisschen besser. So, wenn ich hier gucke, 6,08, da gehe ich soweit, was ich gesehen habe, mit. Ich muss halt sagen, wenn du KJ Orso gegen AK-47 in 13 Minuten siehst und danach JJ Allen gegen Tarzan Durant in 14 Minuten, das saugt dir halt dann so um, das saugt dir dann so abends um 10 Uhr schon sämtliche Lebensgeister aus dem Körper.
Ja, das ist wahr. Ja, das, ja,
aber dafür gab es ja danach eine Prise Cocaine, damit du quasi da fit wurdest.
Ja, genau.
Aber ja, touché.
Auf die Prise habe ich verzichtet. Ich nehme ja schon Amphetamin, also.
Ja, wie siehst du, Sebastian? Oder wolltest du noch was sagen, Dieter? Entschuldigung.
Nee, erst kann Sebastian.
Also, ich muss ja sagen, mich hatte die Show ja schon, das war ja auf dem Anwesen von ECW-Veteran 911, als dann sein Sohn Big Vin einfach die Nationalhymne abgelesen und gesungen hat.
Ja!
Dieses absolute schrammelige Feuerwerk da.
Das Feuerwerk ist das Beste.
Da hatten sie mich schon. Dann muss ich sagen, auch ganz kurz, also Opener hier, Price und Oliver gegen Backseat Boys, war sogar wrestlerisch ganz anständig. Das fand ich sogar tatsächlich gar nicht schlecht. Schwarzy Blacker konnte leider nicht anreisen, also gab es dann ein Scramble-Match, ein Junior-Scramble, wo dann alle plötzlich Junior hinten dran hießen, damit der Witz funktioniert. Also das kannst du natürlich auch nur da machen.
Also Pizzacat gegen Pizzacat Junior ist auch so ein Match, das wahrscheinlich irgendwie nicht stattfinden wird. Das sollte, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren stattfinden, bevor Schwarzy bei...
Richtig.
Ich meine Pizzacat natürlich den Job gewechselt hat und dann kam das auch nicht zustande. Also das ist, glaube ich, so, dass the dream match that never happen oder so oder never will happen, irgendwie sowas befürchte ich. Aber das Junior-Ding fand ich halt lustig, weil da kam das random am Ende noch, am Ende kam random noch Charlie Tiger aus dem Pool raus als letzter Entrant.
Einfach so!
Ja, einfach so und du hast es mir perfekt beschrieben. Das ist irgendwie auch retrospektiv für Charlie Tigers komplette Karriere und es stimmt.
Ja, es ist so. Also die ganze Karriere von ihm ist doch, ich bin der Schade und ich bin auch dabei. Also in dem Match hier auch.
Ja, war er nicht im gehört er nicht auch zu Young Gang im Broke eigentlich?
Zu dem Original? Aber man vergisst ihn halt immer.
Ja. Das ist schon
witzig. Was ich nicht vergesse, ist die nordkoreanische Nationalhymne-Gesingung vom North Korean Assassin.
Oh, das wollte ich nämlich sagen. Das war fantastisch.
Das
war großartig. Das Problem ist, die klang sehr russisch.
Ja, komm. So heißt das Gleiche.
War das nicht auch eine puerto-ricanische Flagge, die er hatte? Das war doch keine koreanische... Das war doch keine koreanische Flagge, oder?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also von den Farben her könnte es auch... Also die nordkoreanische Flagge ist ja anders als die südkoreanische.
Deswegen. Ja, die ist ja, genau. Also weil ich glaube, oben und unten sind es rote Streifen, in der Mitte ist es blau und ein weißer Stern ist es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist Nordkorea. Okay, Puerto Rico sieht natürlich von den Farben her ähnlich aus, vielleicht habe ich es doch einfach nur verwechselt.
Das ist so ein bisschen ähnlich. Dann hatten wir noch KJ Orso gegen AK-47, was ja, wo sie auch gezeigt haben, diese viralen Backyard-Clips von denen aus der Vergangenheit. Ja.
Viral.
Viral im Indie-Wrestling-Kontext, ja?
Yeah.
Also da muss ich ja sagen, bei KJ Orso, ich finde die ja noch interessanter als mit Maske, ne? Also, sorry, aber, also, wie hieß denn er jetzt nochmal?
Fuego
del Sol, da war er wenigstens noch irgendwie lustig oder unterhaltsam, auch ein bisschen highflyerig, aber bei KJ Orso fühle ich ja absolut nichts, ne? Das lässt mich ja so hart kalt, irgendwie dieser Heel-Turn oder was auch immer. Fühle ich gar nichts mehr. Und da kommt noch hinzu, dass er sich ja anscheinend in dem Match seinen Ellbogen zertrümmert hat. Und was haben die sich dann gedacht? Ja gut, dann wrestlen wir halt noch 10 Minuten so weiter. Und was ist das Erste, was KJ Erso macht, nachdem der sich seinen Ellbogen verletzt hat? Der ist auf diesem Trampolin außerhalb des Rings, zieht sich hoch auf das eine Seil, springt auf das andere und landet mit dem Phoenix Splash auf seinem Gegner. Also, ja, alles klar. Sagt auch Dolph mal irgendwie während dem Match, I think I shattered my elbow. Ja, Digga, dann hört doch auf, ne? Also das ist doch total bescheuert. Aber ich glaube, Samstag macht wegen dem Finish, weil dann wurde er ja noch von seinem Gegner im Auto entführt.
Was man halt so macht, ne?
Sein Ellbogenquatsch fing ja bei der nächsten GCW-Show ging ja noch weiter.
Ja.
Ja.
Aber, liebe Kinder, wenn ihr schon dachte, das wäre unvernünftig gewesen, dann gab es welche
Tarzan-Duran. Alter, also das fing ja an. Also Tarzan-Duran war ja noch der vernünftigere von beiden, ne? Der kommt halt so, der kommt, oder hier war ja halt nur Tarzan, ne? Er kommt halt so, hat erstmal so einen Joint in der Hand, denke ich mir so, bei jeder anderen Wrestling-Show hätte ich gesagt so, Alter, was ist das für ein scheiß Verhalten? Es ist halt fucking Backyard-Wrestling. Das heißt, natürlich gibt er seinen Joint dann auch jemandem von den Fans da halt, ne? Das war ja, also Fans, das war ja Invite-Only, ne? Aber gibt das da so Mädel, die zieht dann halt so ein bisschen daran. Was macht er dann im Ring als erstes? Zündet sich natürlich einen zweiten an. Klar, soweit okay. Ja, mit dem Feuer hat es dann JJ Allen ein bisschen übertrieben. Weil da hat dann jemand halt extra für den Entrance so einen kleinen Feuerwerkskörper dahingestellt, ne? Weil 4th of July ist ja auch viel mit Feuerwerk und so weiter halt, ne? Der Typ stellt sich da halt hin, also JJ Allen, vor allem die nicht kennen, ne? Das ist ein Dude. Jeanshose, Wifebeater-T-Shirt, Sturmhaube. Und ein Cape hat er. Hab ich was vergessen? Ich glaube nicht, ne?
Nee. Nein, hast nicht
vergessen. Ja, und ja, doch, ich habe was vergessen. Anscheinend keine einzige Gehirnzelle.
Weil, der hat eine eigene Liga. Das ist
ja.
Was denn? Set my opponents into fire.com.
Great Balls of Fire.
Das ist tatsächlich eine Liga, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die heißen POR, P-O-R. Und die hatten ja mal, ich glaube 2019 oder so, gemeinsame Shows mit GCW. Das ist, glaube ich, irgendwo mitten im Wald in Virginia oder West Virginia. Und das ist wirklich, also das ist einer mit Deep South ohne die schwierige Ideologie, sag ich mal.
Ja. Ja, also natürlich West Virginia, da sind wir wieder bei der Hammes House Band, ne? ja, gut, aber der ist ja auch Full Backyard Wrestler, oder? Jetzt sagen wir mal ehrlich, das ist doch kein Trinitar Wrestler, ne? Ja, und JJ Allen macht dann halt JJ. Ja, und der JJ Allen macht dann JJ Allen Dinge. Der posiert natürlich vor diesem Feuerwerkskörper. Und was passiert? Es passiert natürlich das, was passieren muss, ne? Nämlich, dass der Cape anfängt zu brennen. Und der Typ, der geht einfach weiter, als ob nichts passiert. Und wahrscheinlich hat er es nicht gemerkt oder gerochen, keine Ahnung. Vielleicht sind auch seine Sinne alle betäubt gewesen, weil Backstage da so ein bisschen was rumgereicht wurde, was auch immer.
Nein.
Und dann kurz, hätte der das eine Sekunde zu spät bemerkt, dann wäre der brennend in den Ring gestiegen.
Und ja, gut, dass der Pool da so nachstand,
war. Genau, zum Glück war da ein Pool, weil als er es dann gecheckt hat, hat er auch schnell reagiert und ist in diesen Pool gesprungen. Und ich fand es auch so geil, wie die Kommentatoren zwei Matches später noch das gehypt haben und gesagt haben, das Wasser im Pool hat gebrannt.
Ja, und vor allen Dingen, seit diesem Match hat Laura dann irgendwie mehr 18.000 Mal gesagt, dass alles ein Shoot ist. Alles war ein Shoot plötzlich.
Ja, alles war ein Shoot. That's a Shoot, Bro. Und dann so, Alter.
Hat ja in den letzten drei Matches relativ schnell, die hat sie ja auch nicht gesehen, Sleepback in Cocaine, war ganz lustig in der Kürze. Und bei den letzten beiden Matches, ich fand die auch noch ziemlich gut sogar, also für das, was es war halt völlig bescheuert. Joey Janela hat noch gesagt, dass er und Crazy Mike irgendwie zusammen vor 20 Jahren angefangen haben. Das fand ich noch. Und das letzte war auch völlig besoffen, das Match. Und ich fand tatsächlich JJ Allen gegen Tarzan Duran am besten. Mich hat das insgesamt auch gut unterhalten, die Show. Ich habe der 7 Punkte gegeben, aber halt für das, was ich da erwarten konnte.
Ja. Ja,
und es also war kurzweilig, es war nichts zu lang.
Ja. Genau. Man darf es natürlich auch nicht mit einer 7 Punkte Show, ich sag mal in Anführungszeichen, mit einer normalen 7 Punkte Show. Vergleichen. Da muss man halt noch differenzieren. Das ist halt ein anderer.
Ja.
Also es ist so ein bisschen wie Bloodsport. Es steht erstmal also für sich alleine halt, ne? Und genau, wie du schon sagst, man hat halt einen anderen Anspruch dran, ne? Und ich glaube, wenn man das dann halt so ein bisschen, ne, ausblendet und sich ein bisschen drauf einlässt, dann hast du damit halt auch Spaß. Es ist total dumm, es ist besoffen, wortwörtlich, es ist bescheuert, es ist on fire auch wortwörtlich.
Ja. Aber
es macht Spaß, ich hatte da meinen Spaß, ich fand's cool.
Ja, ich auch.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, GCW, the top play. Wie gesagt, Hartford, Connecticut. Ja, ging los mit einem Scramble, auch mit einer irgendwie wilden Mischung. Anthony Green, Ashley Vox, Dustin Flash Waller, Jackson Drake, KJ Erso, TJ Crawford. Also ein bisschen auch so die Beyond-Ecke mit Dustin Waller, TJ Crawford.
Connecticut ist ja
Neuengland. Passt ja durch Connecticut, genau.
Ja, genau. Passt ja auch. Anthony Green kommt ja auch aus Neuengland, passt also auch irgendwie. Genau.
Ashley Vox kommt aus Rhode Island, also auch Neuengland.
Ja. Genau. Ashley Vox, auch cool, die ist ja auch mittlerweile, also ein bisschen länger schon alleine. Also, ich meine, alleine
Ohne nicht ihre Tag Schwester. Ja, ja.
Genau. Ist immer noch das geilste Wortspiel überhaupt. Das sind die beiden Schwestern und es sind die Sea-Stars.
Ja, stimmt.
Sea-Stars, Sea-Stars, weißt du?
Ja, genau.
Ja, genau. Genau. Und die sind ja jetzt solo. Die hatten auch, glaube ich, eine Fehde bei Limitless, war es, glaube ich, Sebastian?
Ja. Ja, war bei Limitless, genau.
Und ja, erzählt mal irgendjemand was von. Also, ich habe da nicht so dann viel aufgepasst. Sind halt diese GCW-typischen Scramble. Ich schalte dann da irgendwann ab. Aber
KJ Ozo hat gesagt, ich habe keinen Bock auf den Driss. Ich setze mich einen Kommentar.
Ja, der hat auch eine unfassbar nervige Stimme, finde ich. Also für einen Kommentar oder sowas nicht geeignet. Komplett.
Musste da fünfmal erzählen, dass er da sitzt, obwohl er sich einen Tag vorher seinen Elbow dislocated hatte, wo ich mir denke, ja, du Trottel, selbst schuld.
Ja, ist so.
Saß da rum und ja, Sam's Steakhouse ist scheiße und ich sollte alles kriegen und ich krieg nichts und MLJ die ganze Zeit so, komm, halt die Klappe und lass mich in Ruhe. Ja, und dann ging das Match, die haben alle rumgerasselt. Und es sah so aus, dass war's Jackson Drake oder Dustin Waller? Auf jeden Fall Dustin Waller und oder Jackson Drake und Ashley Fox um Finish sind. Und dann kam KJ Orso, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, hat abgestaubt und gewonnen. Fertig.
Ja, so Quark halt.
Also ich muss sogar ehrlich sagen, ich finde, das war eins der besseren Scramble-Matches und ich muss sogar ehrlich sagen, das mag er KJ Orso nicht, aber wenn er in der Art und Weise eingesetzt wird, passt das sogar nur einigermaßen auch für seinen Heat. Aber ich finde, es war eigentlich eine ganz coole Mischung auch von Leuten. Da waren wrestlerisch gute Leute drin, wie Dustin Waller.
Da waren coole Wrestler dabei, da stimme ich zu.
Und DJ Crawford, das sind alles gute Wrestler, auch Anthony Green. Ich finde, Jackson Drake ist so ein Wrestler, den finde ich jetzt nicht super mega geil, aber in manchen Matches kann der ganz gut funktionieren, war hier auch so.
Dieser Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor, Jackson Drake. Das, gut, der ist natürlich auch generisch as fuck, ne, aber.
Der ist ja WWE-ID-Wrestler auch. Das ist doch der, wo wir uns alle so kaputt gelacht haben, weil der, da war diese, dieses, dass er WWE-ID'd wurde, war bei Firestar Pro Wrestling, wo alle
ja,
gesagt haben,
ist das denn? Ja, ich, gut, okay, wenn du seinen Look ansiehst, dann weißt du auch, warum der WWE-ID'd ist.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist genau wie Shawn Michaels, ein sexy Boy. Nein, okay, daher kam der Name mir bekannt vor. Ja, dann ging es weiter. JCW-Title-Match. Tony Deppen gegen Marsha. Das war cool.
Fand ich auch.
Das hat Spaß gemacht. Auch schön, irgendwie nochmal Tony Deppen zu sehen. Den sieht man ja irgendwie auch nicht mehr so oft. Na gut, der hat natürlich auch eigenes Business noch. Der hat zwei Kinder. Also verständlich natürlich. Der kommt auch aus Pennsylvania. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so weit von Connecticut.
Ja, es ist Farbe auf jeden Fall, ja.
Ja, von daher ist es ja okay, aber ich freue mich immer, wenn ich Tony Deppen auf meinem Bildschirm sehe. Von ja, daher, was sagst du denn, Dieter, zum Match?
Das hat Spaß gemacht. Das war besser als das Titelmatch am Tag danach.
Ja.
Nee, war cool und Tony Deppen, ich liebe ihn. Ich find's toll, ihn jedes Mal zu sehen. Mein Problem ist mit Tony Deppen sein Booking.
Stimmt.
Weil der Mann ist 37, wrestelt seit 15 Jahren. Und ich frag mich halt so, ja, passiert noch was mit ihm?
Ich befürchte ja nicht.
Und die 15 Jahre sind ja nur professionell, da hat er vorher noch etliche Jahre Backyard gewrestelt, ne?
Ja, genau.
6-7 Jahre.
Und der ist jetzt halt auch schon 37.
Ich glaube auch, da viel kommt nicht. Das ist bei Tony Deppen ist irgendwie so ein bisschen das Tomohiro Ishii-Prinzip, was ich damit meine. He is forever the bridesmaid, but never the bride, quasi, so sagt man ja so schön. Und
ich habe ja so ein bisschen die Theorie, wäre Ring of Honor eigenständig weitergegangen, so wie es unter der Sinclair-Zeit noch war, und wäre halt nicht quasi ein Teil von AEW geworden, dann wäre da, glaube ich, noch was für ihn gegangen. Weil da er war ja auch mal Ring of Honor Television Champion und so, da hat er eigentlich echt gut reingepasst, aber er war dann so ein bisschen, also wäre das vielleicht, dieser Schritt, wäre das vielleicht so 3-4 Jahre früher gekommen, dann wäre er, glaube ich, eine große Nummer beim eigenständigen Ring of Honor geworden.
Auf jeden Fall, der war ja auch dann kurzzeitig schon, der war ja auch kurz Television Champion.
Genau.
Auch sowas für die Pure Division hätte ich den gesehen.
Ja, ich auch.
Bitte?
So. Das war Lia, Entschuldigung.
Ja, nicht gut. Also du hast das gesagt. Ja, cool. Dann kommen wir von einem Match, was jetzt nicht so geil war, was gut war, zu einem, was jetzt irgendwie nicht so geil war. Sorry, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Also Richard Holiday, Perro, diese ganze Scheiße. Es ist so furchtbar, wirklich. Ich hab da so keinen Bock mehr drauf, ne?
Ich glaube, ich hatte übrigens noch nichts zu Deppen gegen Slamovic gesagt.
Oh, Entschuldigung, dann bitte.
Alles gut, aber ich habe nicht mehr viel zu ergänzen. Also ich fand das ja auch ziemlich gut, das Match. Muss auch sagen, dass ich auch durchaus von der Tony Deppen ganz gut dargestellt wurde und das jetzt nicht komplett einseitig war, so, ne? Das war auf jeden Fall auch in den knapp 12 Minuten war das ein gutes Match.
Ja, definitiv. So, dann jetzt als nächstes Pero gegen Richard Holiday. Das einzig Positive daran war, dass wir diese Paarung nie wieder sehen müssen bei GCW.
Yo.
Weil Richard Holiday hat ja gesagt, dass das sein letztes Match sein wird bei GCW. Und ja, Dieter, geht er zu AEW?
Ich denke ja. Also ich bin nicht Dieter, aber ich denke trotzdem ja.
Ich denke ja. Ich denke aber auch, dass der uns ganz toll trollt und nächste Woche wieder bei GCW wieder auftaucht.
Das kann auch sein. Das kann auch sein. Das würde auf jeden Fall zu einem Richard Holiday passen.
Und dieser tollen WWE glaube ich nicht. Ich denke tatsächlich AEW. Also,
ich glaube, es wird AEW, weil der hat ja auch gute Verbindungen zu MJF, der halt einer der Topstars bei AEW ist. Und ich glaube hier immer noch, dass MJF das Hurt-Business, das Hurt-Syndicate bescheißt. Und dann braucht er Leute um sich herum. Und dann gibt's eine Reunion von der Dynasty. Ob die dann Dynasty heißt, keine Ahnung, aber es wird in irgendeiner Form da was geben, glaube ich. Ja, ob du dann eine Light-Version von MJF neben dem richtigen MJF brauchst, that's a story for another day. Vielleicht ist er auch schon dieses Wochenende in Texas im Casino-Match dabei.
Ja.
We will see. Aber Dida, sprich doch gerne über dieses tolle Match.
Es ging zum Glück unter 10 Minuten. Das war positiv, was ich dazu sagen konnte.
Ja, ich habe auch so keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Wirklich.
Also ne? Ganz ehrlich, so dieses Videopaket dazu und dann, dieses Match, es war da, Perro hat ihn dominiert, dann gab's irgendwie Pulver ins Gesicht und dann irgendwie doch nicht und dann war's, es war halt wirklich gesehen und vergessen, tschüss Richard Holiday, mal gucken, wann wir dich wiedersehen. Also vor allem Drew und ich, mal sehen. Und
ja. Ich bin da wieder fast schon ein bisschen. Sag, Entschuldigung.
Sorry. Ich bin überrascht, dass Perro schon scheiße für 43 ist.
Was?
Der wrestelt seit 2009.
Der ist schon hast lange du gesagt, der ist drei, hast du gerade gesagt, der ist 43?
Ja, ist der. Der ist schon lange dabei tatsächlich. Und der hat relativ spät auch erst angefangen.
So sieht er auch, ja gut, vor 16 Jahren, dann war er da halt
27.
Ja, also in der heutigen Zeit ist das spät. Bei Stardom wäre er jetzt schon Veteran von 15 Jahren mit in dem Alter. Okay, er sieht nicht aus wie 43, das ist gut für ihn.
Ja. Eben. Nie, Sekunde. Ich dachte, ich muss gießen. ich bin froh, dass rum ist. Mal gucken, was Perro macht. Ich hoffe nichts, also nichts gegen ihn, aber ihn kann ich durch dieses ganze Richard Holiday und Charles Mason Geblubber auch nicht mehr sehen. So soll der ein bisschen catchen und soll er mich aber im besten Fall in Ruhe lassen.
Ja. Sebastian, möchtest du da noch was hinzufügen?
Es war tatsächlich bei weitem nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe.
Nee, das nicht, aber ich brauche es halt gar nicht.
Nein, ich auch nicht, aber ich muss halt schon sagen, ich fand es eigentlich ganz solide für das, was es war. Und ich habe vorbei schon viel Schlimmeres gesehen. Also.
Vielleicht war es auch einfach dieses Wissen, dass man weiß, dass es jetzt endlich vorbei ist, was man so im Hinterkopf hatte, was es einem dann irgendwie.
Ja, und was ich finde, was ja tatsächlich mal ganz gut war, Perro hat hier wirklich mal wie das Monster gewirkt, was er ist, weil oft hat man ihn in diesen Matches, auch in dieser ganzen Story, wie einen totalen Dödel dastehen. Das, wo ich mir ganz oft gedacht habe, Junge. Der im echten Leben würde der Holiday in einen Haps fressen, so ungefähr.
Ja, ohne Probleme.
Da habe ich mal hier ein bisschen mehr von gesehen, da finde ich, ja, es ist in Ordnung.
Wieso sind die überhaupt gegeneinander? Waren die nicht zusammen in der Fehde gegen Charles Mason? Was ist da schon wieder passiert?
Ja, das passiert, dass Richard Holiday gesagt hat, weil du in den Käfig gekommen bist, kam erst Slade und deswegen habe ich verloren.
Ich kann das nicht mehr. Das ist,
boah. Außerdem, ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Charles Mason ist hier natürlich Face, weil er den Ehepartner von Pearl entführt hat. Wie jeder Face ja, das so macht.
Das liegt doch auf der Hand. Also ganz ehrlich, wer kennt denn nicht die großen Babyfaces? Hulk Hogan, der Frauen entführt. Ja gut, reden wir nicht weiter über diesen Typen. Machen wir lieber weiter. Elena Black ist wieder da. Also sie ist schon länger wieder da, aber sie ist noch relativ frisch wieder da bei GCW schon ein paar Mal. Und sie trifft auf ihre ehemalige Arbeitskollegin, WWE-ID-Wrestlerin Zelda Steele. Das fand ich in Ordnung. Das war ganz nett. Netter kleiner Clash. Elena Black gefällt mir wieder ganz gut jetzt in den Indies. Das funktioniert. Und ja, Sebastian, was sagst du denn?
Das war ein anständiger Sprint und auch auf der Position war das gut platziert. Da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Ich muss sogar ehrlich sagen, mir gefällt Elena Black, glaube ich, in den Matches, die sie jetzt post-WWE gehabt hat, besser als vor der WWE, weil ich muss zugeben, vor der WWE fand ich sie gar nicht mal so gut.
Ja,
ich hab mir auch damals gedacht, okay, die ist jetzt bei der WWE, also ich kann es vom Look und vielleicht von dem Appeal verstehen, aber ich fand sie nicht sonderlich, man muss natürlich auch fairerweise sagen, vor der WWE hatte sie auch noch nicht viel Ringerfahrung.
Die hat ja erst Ende 2018
angefangen, ne?
Ja, die hat wirklich wenig Ringerfahrung gehabt und also bei ihr kann man wirklich sagen, da hat sich schon das Performance Center und sowas halt dieses ganze, das hat sich da sicherlich bezahlt gemacht.
Man muss auch bei ihr tatsächlich auch mal so realistisch sein und sagen, bei ihr ist das jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, die ist quasi bei der WWE komplett unter ihren Möglichkeiten eingesetzt worden. Ich glaube, für sie war das sogar ganz gut. Sie hat jetzt einen gesteigerten Bekanntheitswert. Sicherlich kann sie jetzt mehr für Bookings nehmen als vorher. Hat jetzt auch eine bessere Position, Verhandlungsposition. Insofern war das keine verlorenen Jahre oder so. Im Gegenteil, ich glaube, das hat ihr auch langfristig durchaus was gebracht.
Also ich würde sogar sagen, also ich finde, das, was ich so gesehen habe, hatte die eigentlich sogar einen ganz guten WWE-Run.
Ja, würde ich auch sagen.
Das war sogar, sie war sogar irgendwie relativ prominent, als sie dann entlassen worden ist. Deswegen hat mich das zumindest auch ein bisschen überrascht, dass sie überhaupt entlassen wurde. Und wie du schon sagst, sie hat jetzt dadurch ihren Marktwert auf jeden Fall gesteigert. Ja, und jetzt kann sie da tun, worauf sie Bock hat. Dida, was möchtest du denn noch zum Match sagen?
Das war tatsächlich sehr kurz. Mit Zelda Steele kann ich halt nicht viel anfangen.
Bei mir ist es bei Zelda Steel echt, es gibt Matches, da denke ich mir, boah, die ist richtig gut, und dann gibt es Matches, da denke ich mir, das war jetzt weder das eine noch das andere, es war halt so dazwischen, aber genau. Zelda Steel ist eine krasse Wundertüte.
Und Elena Black, cool, dass sie jetzt auf jeden Fall bei Dings ist, so in den Indies, und sie wirkt aber auch direkt vom Auftreten und so.
Ja.
Das ist ein anderer Mensch.
Ja, das stimmt.
Also, vielleicht übertreibe ich, aber würde ich nicht wissen, dass das Cora Jade ist, würde ich sagen, wer ist die Person?
Ja, das liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, weil vor ihrer Indie-Zeit und jetzt, sie hat etwas größeren Bereich zum Wrestling, das wollte ich sagen. Ja, ich finde die aber auch gut eigentlich, also klar ist sie natürlich bei NXT ist sie ein bisschen abgestunken gegen so eine Roxanne Paris, aber Roxanne ist halt hervorragend, ne? Von daher ist es halt auch okay. Ja, ich glaube, in den Indies kann die ganz gut jetzt funktionieren, auch so ein bisschen.
Oh, ja.
Ne, die nimmt jetzt diesen WWE-Hype, den sie noch hat, irgendwie mit für ein Jahr oder sowas halt. Und dann ist halt so ein bisschen Deliver-Zeit.
Ja, Deliver, gut, dann geht die zu TNA und fertig.
Zum Beispiel, ja. Das funktioniert also dann.
Bei TNA sehe ich die auch.
Ey, voll, total. Absolut, so im Tag-Team mit Rosemary oder so.
Hatte die nicht sogar schon Matches bei TNA? Ich meine, ja.
Im Zuge der Kooperation.
Genau.
Das ist ja auch so witzlos. Weißt du, so ein Cedric Alexander entlässt die WWE und er geht jetzt zu TNA und ist dann trotzdem irgendwie in diesen WWE-Dingern mit. Also, weißt du, die WWE entlässt die Leute, damit sie die nicht bezahlen muss, aber irgendwie sind die dann trotzdem bei denen. So, weißt du, das ist doch alles so witzlos irgendwie.
Ja, das ist so ein bisschen, als wenn du dich von deiner Freundin trennst und dann mit ihrer besten Freundin zusammenkommst und dann doch wieder beim gleichen Geburtstag sitzt.
Ja, das ist ein bisschen gutes Beispiel, ja. Das stimmt. Apropos Geburtstag. Es gab ja auch jemanden, der an diesem Wochenende, also eigentlich einen Tag vorher, aber ne, ja, sein Geburtstagswochenende war, das ist nämlich Joey Janela. Und ich finde, es gibt keinen besseren Tag, an dem Joey Janela Geburtstag haben könnte, als den 4. Juli.
Vor allem, weil wir wissen, wie Joey Janela drauf ist. Und das dann mit Backyard Wrestling so zu zelebrieren, um den ganzen Idioten da einfach auf den Sack zu gehen. Ich lieb's.
Es ist einfach großartig. Oh, und was ich auch geliebt habe, war das Match, nämlich gegen Adam Priest.
Ja.
Das
oh,
war
ja.
cool. Das hat Spaß
das
gemacht.
Das hat Spaß gemacht.
Ja, Adam ist auch cool, den noch mal so ein bisschen näher jetzt so bei GCW so zu sehen. Ist ja auch ein geiler Typ und sowas halt. Von daher, cooles Match. Das hat wirklich Bock gemacht. Erzählt uns gerne noch irgendjemand von euch, wenn noch was sagen möchte.
Das hat Spaß gemacht, das war cool. Adam Priest haben wir einen Tag später in einem coolen Tech-Team gesehen, weil ich auch nicht erwartet habe, das mal so zu sehen. Und auf jeden Fall, genau, nee, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und genau, Sebastian gerne.
Ich muss ja sagen, bei der Match-Vorbesprechung wäre ich gerne mal Flieger an der Wand gewesen.
Also, ja, stimmt.
Es gibt, glaube ich, kaum zwei Wrestler, die charakterlich so unterschiedlich sind wie die beiden. Ja. Das meine ich aber auch nicht negativ, nur einfach, weil Joey sehr, sehr extrovertiert ist und Adam eher introvertiert oder ziemlich introvertiert ist. Aber man muss sagen, also erstmal, ich stimme euch zu, ich fand das Match echt richtig gut. Die beiden haben sich wechselseitig gut getan, weil Joey aus Adam so ein bisschen was rausgeholt hat, was man sonst nicht so sieht, teilweise auch in so eine brawlige Ecke mehr so gehen. Was ich echt cool fand und was er auch gut kann, also außerhalb des Rings und so. Und auf der anderen Seite hat Adam aber so ein bisschen das Match, ich sag jetzt mal, geerdet, möchte ich das fast sagen, sodass Joey halt nicht diese völlig übertriebenen Sachen gemacht hat. Und vor allen Dingen, das war nicht mal 14 Minuten lang, das hatte eine super Länge, also ja. Oft sind Joey General Matches doppelt so lang.
Ich stell mir richtig so ein Adam Backstage vor, der halt so sagt, I'm not doing 20 minutes, pal.
So ungefähr. Ja. Aber ich glaube, so viel wird er einfach gar nicht sagen. Ich glaube, George Nana würde einfach sagen, wir machen 25 Minuten und er sagt, no. So.
No, ja, genau.
Nee, also das war auch für mich das zweitbeste Match der Show, kann ich tatsächlich sagen. Ich fand auch, wir haben bislang in der Datenbank 2 Sechser, 2 Siebener und eine Achterwertung. Die Achterwertung ist von mir. Das kommt mir fast ein bisschen zu schlecht weg, weil ich fand es echt ziemlich gut.
Ich fand es auch gut. Ich würde auch mitgehen, das zweitbeste Match der Show und das beste Match der Show kam dann danach, finde ich.
Ohne Frage. Oh ja,
nicht nur das beste also, Match der Show, das beste Match, eins der besten Matches des Jahres und eins der besten GCW-Matches aller Zeiten.
Ja. Six-Wrestler Tag Team Match. Billy Starks, Megan Bain, Miu Yamashita gegen Marcus Mathers, Alec Price, Jordan Oliver. Junge. Das war Abfahrt vom Allerfeinsten. Das war ja richtig geil. Also das hat Bock gemacht einfach, das war auch irgendwie, alle konnten irgendwie ihren eigenen Stick reinbringen, die konnten scheinen und sowas halt. Ich finde auch Marcus Mathers und Young Dumb and Price passen super gut zusammen. Ich finde auch, die drei Frauen haben echt gut gepasst zusammen, also so Megan Bain halt irgendwie das Hoss halt, Billy Starks so ein bisschen die Allrounderin und Miu Yamashita, die einfach alles kaputt kickt. Ne? Das hat einfach so gut gepasst. Ich hatte damit so viel Spaß einfach. Ich würde auch zustimmen, eins der besten Indie-Matches des Jahres. Das war fantastisch, also mega geil. Dieter, bitteschön.
Das war großartig. Also dieses Match, wie, du hast nicht gemerkt, dass wir hier ein reines Männer gegen ein Frauenteam haben, wo dann auch Alec Price oder John Oliver am Ende sagte, ist scheißegal, wer, wir können wresteln, wir sind Wrestler, gib ihm. Und das war wirklich das Match, das war so gut. Es hat ein bisschen, also so, es war Abfahrt, aber musste kurz warm werden so. Aber was sie gemacht haben, das war so gut. Und was mir halt auch gefiel, war einfach so diese, ich sag mal, im Fußball würde man sagen, der Spieler war abgezockt. Und das kannst du auf Marcus Mathers und Young Dumb and Pride auf jeden Fall schreiben. Die waren halt komplett abgezockt und waren so, sind halt Frauen auch scheißegal, wir wresteln, die wresteln, die stehen mit uns im Ring, gib ihm. Und die haben sich gegenseitig knapp 19 Minuten so blank gemacht, alle sechs. Das war fantastisch.
Ja. Hat auch dann im Internet und auch so vor, dann vor Ort halt nochmal guten Bass gekriegt, auch zu Recht. Das war halt wirklich gut. Sebastian?
Das hat bei CageMatch aktuell eine Wertung von 8,89. Ich habe 9 Punkte gegeben. Das war wirklich sehr gut. Vor allem, ich habe auch die Länge hier gar nicht gespürt, was ihr mit dem Intergender-Charakter gesagt habt. Man muss hier auch ehrlicherweise mal sagen, ich würde ja fast sagen, gerade Billy Starks und vor allen Dingen Megan Bain waren ja auch, was die Kraft angeht, stärker als alle der Männer eigentlich, sondern alle McMahon ist eigentlich allen anderen da körperlich überlegen gewesen. Und deswegen hatte das auch eine sehr coole Dynamik. Es war nonstop Action. Das kannst du auch, glaube ich, jedem zeigen, auch wenn er diejenigen nicht kennt und das ist einfach gefällig. Das war von der, ich nutze jetzt mal das Wort Workrate, echt extrem gut und einfach super starkes Match. Das auch jeder, das ich auch eben empfehlen kann tatsächlich. Auch Leute,
die also wenn ihr nur ein Match von der Show gucken wollt, dann guckt dieses. Oder von dem Wochenende, also es war auch klar das beste Match des Wochenendes, seien wir da auch mal ehrlich, ne?
Ganz klar sogar.
Ganz klar, ja. Und also, es war wirklich fantastisch. Also große Empfehlung hier von uns dreien, das war wirklich stark. Gut fand ich aber auch das Match danach tatsächlich.
Ja.
Und zwar, das war When I Say 0-1, You Say 2-1, 0-1.
2-1.
Genau. Das ist Man Like the Reese, der Mann wie der Reis.
Ich kann nur jedes Mal sagen, am Anfang fand ich das ja ein bisschen komisch. Aber inzwischen sage ich ja, ich finde es schon wieder geil, wie Man Like the Reese durchzieht. Egal wo der ist und ob der irgendwo in Iowa oder Ohio ist, wo noch nie jemand in seinem Leben von der Postleitzahl von Nottingham gehört hat, er zieht es überall durch. Das finde ich schon geil.
Es ist so geil, ne? Es ist wirklich, so wie du schon sagst, die wissen wahrscheinlich nicht mal, wo der kommt, beziehungsweise wofür diese Zahlen stehen. Scheißegal. Lässt sich einfach gut chanten. Ich verstehe zwar nie ein Wort, was der sonst rappt, weil der einfach so schnell rappt. Aber scheißegal. Und er traf dann auf Mance Warner, was ich finde, was ein echt cooler Clash war. Also ich finde, das hat super funktioniert. Auch das finde ich war natürlich lustig, wo sie dann gesagt haben, so sie sind doch Freunde. Dann zeigen sie da irgendwie so ein paar Fotos von denen. Das eine war quasi sogar vor dem Venue, also irgendwie kurz vor der Show wahrscheinlich erst geschossen. Und das nutzt Mance Warner dann auch so ein bisschen zum Abstauben. Aber ich fand auch The Reese, der hat einfach wieder gezeigt, warum man den auch so oft wiederholt, warum der so oft wieder auf Tour geht. Das ist einfach ein wirklich guter Wrestler. Auch am Tag danach hatte der ja noch ein echt gutes Match. Und ich verstehe das, was du meinst. Ich hatte da am Anfang auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich dachte, jetzt irgendwie der Dude, der da irgendwie so ein bisschen rappt. Aber der hat mich sehr schnell Lügen gestraft. Ich finde den wirklich super und ich finde ihn auch besser als seinen Tech-Departen oder ehemaligen Tech-Departen, der jetzt bei New Japan rumläuft.
Ja. Da hast du wieder einen wunden Punkt bei mir erwischt. Ich frage mich ja immer, was denkt sich New Japan? Haben die gesehen und denken sich, boah, ja, der eine, der ist ja total charismatisch, lass mal den anderen nehmen. Oder
für den Bullet Club brauchst du nicht charismatisch sein. Also.
Verstehe.
Deswegen, aber ja, also Driller ist natürlich auch cool, aber was das Charisma angeht, da ist die Waage schon sehr klar verteilt. Ne? Ist ja auf jeden Fall so. Und aber Sebastian, erzähl doch mal, wie fandst du denn das Match?
Ich fand es auch echt gut. Ja. Es war vielleicht, beziehungsweise, da kommen wir gleich am Ende nochmal zu. Es war ja jetzt noch nicht so mega hyper lang, aber vielleicht waren insgesamt dieses Match und die beiden, die danach kamen, ein bisschen lang, weil die Zeit hinten raus beim Main Event ein bisschen fehlte. Ja? Das heißt also, wenn man vielleicht überall so 2 Minuten abgeschnitten, die Matches selber haben sich auch gar nicht so lang angefühlt, aber beim hinten raus hat das halt ein bisschen gefehlt.
Ja.
Für sich isoliert betrachtet, war das trotzdem definitiv cooles Match.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, war auch ein ganz guter Style. Konnte ich mir vorher nicht so ganz vorstellen, aber hat gepasst.
Es hat tatsächlich funktioniert, definitiv. Dieter, was sagst du denn?
Es hat gepasst, also es war witzig. Mance Warner gefällt mir in der Rolle einfach alleine. Einfach, vor allem nicht mehr Champion. Und einfach dies alleine, ich klopp mich den ganzen Tag. Das hat jetzt einfach Kneipenschläger.
Ja, das stimmt.
Und das passt halt, ne? Und damit kann ich dann halt auch leben. Boah, wenn ich gucke, der war 231 Tage GCW-Champion. Holy shit.
Wie lange ist Effie eigentlich Champion?
Wir sind ja bei GCW. 170. Was schätzt ihr? Wie viele Titelmatches hatte Mance Warner, bis er verloren hat?
Also ich habe gerade bei Effie geguckt, der hatte über 20. Ich würde jetzt einfach mal sagen 50.
Ja, so viel auch nicht.
Ich hätte so Mitte 30, Ende 30 gesagt, 38 vielleicht.
Mit dem Titelgewinn und dem Verlust sind es genau 30.
Ja, okay. Ja gut, GCW hat halt 3 Schuss pro Woche so gefühlt, ne? Wenn er dann bei 2 den Titel allein nur verteidigt, dann kommst du da halt schnell drauf, ne?
Ja, also, aber ja, das ist dann halt auch einfach dann irgendwann die Egalität seines Titel-Runs und die so.
Ja, also da sind bestimmt auch jede Menge Randos jetzt dabei oder sowas halt, ne?
Ach,
also,
willst du sagen, gut, dass Rukus ein Random ist? Nein.
Naja, du, wir hatten hier Tutaf Tony, wir hatten
Zitropi,
Fuego del Sol, Cyclope und Rupaka.
Na gut.
Kaimana bei Hawaii Mania. Danhausen. Ja. Manny Lemons. Frankie Kazarian. Rob Shit.
Ich sag mal so, wenigstens hat bei GCW niemand, der einen Titel trägt, in 18 Minuten den Titel gegen Mickey Knuckles verteidigt. Oh, wait.
Well.
Grüße gehen auch an Mascha Slemovic.
Oh Gott, das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Ja, natürlich. Gut, machen wir lieber weiter mit dem nächsten Match, oder was sagt ihr?
Ja.
One Called Manders und Effie, also die ehemalige Second Gear Crew, gegen Charles Mason und Slade, weil aus irgendeinem Grund ist ja Charles Mason der neue Number One Contender auf den World Title. Natürlich. Alter. Ich weiß auch nicht, dadurch, dass ich irgendwie einen Softspot für ihn habe, tut mir Slade auch irgendwie leid.
Mir auch, aber irgendwie sieht das daneben dann leider auch passend aus.
Ja, ist auch
ein Softspot ist. Wir sind ja dann wieder beim Thema Guilty Pleasure.
Ja, also absolut.
Guilty Pleasure ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ich muss sagen, wenn das okay ist, würde ich da einmal kurz reinspringen.
Ja, bitte.
Also ich hatte mit dem Match, glaube ich, mehr Spaß, als ich es zugeben möchte. Weil ich finde tatsächlich, dass One Called Manners und Effie das echt unterhaltsam gestaltet haben. Mir ist schon klar, das war eher trotz Charles Mason und nicht wegen Charles Mason, aber ich würde fast sagen, das war eines der besseren Matches mit Charles Mason Beteiligung, die ich so gesehen habe.
Ja, fair. Ich meine, also, ne, Manners und Effie sind ja auch gute Freunde, dass die dann irgendwie zusammen funktionieren, war dann auch irgendwie klar, ne?
Hat man auch gemerkt.
Bei allem, was so Charles Mason so ist, da fange ich leider automatisch an abzuschalten. Ist dann vielleicht ein bisschen undankbar dem Match, aber da habe ich dann, da lässt dann meine Aufmerksamkeit leider auch nach und da kriegt mich leider keiner zu, das irgendwie wohlwollend zu verfolgen oder sowas. Es tut mir dann leid, das tut dem Match dann anscheinend ein bisschen Unrecht, was du sagst, aber ich konnte mich darauf nicht fokussieren oder sowas
kann ich verstehen.
Halt. Mir graut's auch schon davor, dass Charles Mason World Champion wird.
Meinst du denn, das passiert wirklich?
Vielleicht jetzt nicht sofort beim ersten Match, ich kann es mir aber durchaus vorstellen, weil GCW setzt so an dem fest und ich glaube, die machen das einfach nur noch aus Trollmove, weil die alle wissen, dass alle den Kacke finden oder nichts mit dem anfangen können.
Oder weil Lola der Angst hat, wenn er das nicht macht, dass Charles Mason seine Familie entführt oder so.
Ja, vielleicht, Effie hat glaube ich, auch einen Mann, vielleicht entführt Charles Mason den auch dann einfach.
Ja.
Wobei, dann würde er ja face-turnen wieder.
guter Punkt.
Aber du, wer weiß, vielleicht klaut er auch Manders seinen Truck oder sowas halt, keine Ahnung.
Den Cowboy-Hut, das wäre, glaube ich, noch schlimmer.
Den Cowboy-Hut oder keine Ahnung. Der kauft dann Manders Scheune und benutzt die irgendwie als sein Schlachthaus, nur dann ist Effie ist dann da irgendwie drin. Lassen wir das lieber. Apropos Schlachthaus.
Oder Thomas Shire.
Ja, genau. Apropos Schlachthaus. Bear Bronson ist zurück und der hat Gefallen an Deathmatches gefunden. Der hat ja sein erstes, glaube ich, bei einer der letzten Shows. Da hat er ja ganz gut abgeliefert, glaube ich. Auch so ein bisschen überraschend, so, oh, der macht Deathmatches, der hat Bock. War schon ganz cool. Ja, und hier war dann halt gegen Beastman. Also ich muss sagen, ich kann mit Beastman nicht so viel anfangen. Aber hier hat es halt irgendwie gepasst, weil das halt zwei Wrestler sind, die so ein bisschen ähnlich sind vom Stil, auch eine ähnliche Statur und sowas haben. Dann fand ich das fein. Vielleicht mit fast 18 Minuten ein klein bisschen zu lang. Aber ich konnte dem durchaus was abgewinnen, muss ich sagen. Was sagt der Rest?
Ich konnte dem Match auch was abgewinnen, es war mir zu lang.
Ja.
Ich hab, wie gesagt, dann noch vielleicht nicht komplett hingeguckt an ein, zwei Stellen. Es war gut, es war spaßig. So Beer Bronsons Richtung geht klar, auch wenn ich dann das Booking von GCW nicht verstehe, aber da kommen wir nach dem Wochenende zu. Und aber es war spaßig und Beer Bronson, ich find's geil, dass er sich von seinem Tag-Team-Partner befreit hat, gelöst hat. Naja, Gründe, naja. Und bei AEW raus ist und jetzt nochmal so ein Karriereweg einschlägt mit der ist auch erst 29. Warum?
Ja, ach, krass, ja.
Der ist auch nicht alt.
Und, genau, ja, und Beastman finde ich halt, Beastman ist für mich so ein Ding, das ist so eine, das ist wirklich eine, wie heißt das? Eine Entdeckung, ein Phänomen.
Ja. Das stimmt, also ich finde den auch nicht so cool. Ich muss aber sagen, in der Rolle, wie man ihn dann am Tag danach präsentiert hat, kommen wir gleich nochmal genau zu, da finde ich ihn wieder passend.
Mhm.
Aber ja, Sebastian, erzähl du doch mal gerne, wie du das Match fandest.
Das war tatsächlich eines der Matches, was mich sehr positiv überrascht hat. Das hatte wirklich eine richtig gute Intensität, ja, so vielleicht ein bisschen lang, aber ja, in dem Kontext kannst du halt Beastman gut bringen. Also ich finde ihn nicht per se schlecht, aber du musst halt bei ihm immer ganz genau gucken, gegen wen und wie du ihn bringst. Und das hat man hier gut gemacht. Bear Bronson wächst immer mehr in diese Rolle rein, deswegen da kann ich nichts Schlechtes gegen sagen. War sowieso, ich muss ehrlich sagen, bei der Show waren doch einige Matches, die mich, also insgesamt war die Show besser, als ich es vorher erwartet habe. Da waren einige Matches, die mich positiv überrascht haben. Manches ist nicht so schlimm geworden, wie ich befürchtet habe. Und das war hier auch. Das war definitiv besser, als ich gedacht habe. Und genauso wie das Match davor fand ich auch besser, als ich gedacht hätte.
Da würde ich zustimmen, auch was du generell zur Show gesagt hast, das stimmt. Und du, wenn wir dann jetzt irgendwie so ein neues, ich sag mal, Deathmatch Heavyweight da noch irgendwie haben, dann finde ich das cool.
Ja, ich auch.
Finde ich auch cool, dass er dann gesagt hat, so, ich will es mal probieren. Ich hab da grundsätzlich Bock drauf. Und wenn man dann da seinen Gefallen dran gefunden hat, ja, why the fuck halt not, ne? Dann ist das eine coole Sache. Da war Main Event Time, ging direkt weiter mit Deathmatch, das Ultra Violent Title. Matt Tremont verteidigt natürlich gegen wen auch sonst? Ultraman des Black, jawoll! Ultraman ist ein geiler Typ, ich find's auch super geil. Der Typ einfach, ne, Shikara es gets, quasi auch nur irgendwie so wirklich relevant gewesen bei Shikara. Seine Arme sind voll mit Weihnachtstattoos und der Rest ist einfach ein fettes Deathmatch. Geil. Also,
der ist fast 50, ne?
Der ist fast 50, ja, das musst du dir halt mal reinziehen. Aber, also ich muss sagen, dadurch, dass ich auch ein großer Shikara-Fan früher war, ich liebe Ultraman des Black, geiler Typ, finde ich super. Von daher.
Ich habe eine Zeit lang seine Band gehört, fantastisch.
Stimmt, der hat auch so eine Punkrock-Band, glaube ich, ne?
Ja, wo er so singt, wie er auch Promos hält, also du verstehst ihn nicht.
Geil. Geil. Muss ich mir mal was von anhören, kenne ich noch tatsächlich noch gar nicht. Aber. Also, ne, ich werde nie was Schlechtes über Ultraman des Black sagen, wenn ich den an meinem Fernseher sehe, freue ich mich immer. Ja, ich meine, du merkst ja natürlich schon, dass der 50 ist und dass der wahrscheinlich solche Matches wrestelt, weil er nicht mehr so 100% fit ist, was wrestlerisch angeht. Ist ja dann auch okay. Der ist ja auch mehr so ein bisschen so ein Act irgendwie, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Ich fand das Match jetzt per se nicht schlimm, war jetzt aber auch kein krasser Rausstecher nach oben. Ich fand das fein. Wie gesagt, Ultraman des Black hin und wieder nochmal zu sehen, ist cool. Aber Sebastian, was sagst du denn?
Ich fand das anständig. Vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn es ein, zwei Minütchen mehr gehabt hätte. Die haben vielleicht vorher gefehlt. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch für Ultraman des Black gut, wenn es nicht zu. Also hätte es auch nicht 15, 16 Minuten, aber vielleicht so 11 oder so. Aber ich muss sagen, das sagt Morbo auch immer, liebe Grüße an der Stelle. Diese Formel mit, wir haben quasi zum Ende ein Deathmatch, so wie man das auch früher bei IWA Midsouth gemacht hat, ja, finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz cool. Und
also das ist auch rein aus logistischen Gründen macht es natürlich Sinn, dass du ein Deathmatch, ja, als letztes hast. Aber ich finde das auch super. Das ist auch, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen, also ich meine, GCW macht sich nur, aber diese Deathmatches sind ja auch so ein bisschen das, was GCW groß gemacht haben, ne? Ja. Deswegen finde ich es auch immer ganz cool, wenn es so ein bisschen das. WXW hat das früher gemacht, als sie noch Deathmatches gemacht haben. Big Japan macht das im Prinzip immer noch. Du hast halt eine volle Karte und am Ende hast du ein fettes Deathmatch. Und ich finde, das passt halt.
Ja,
und ich muss auch sagen, auch wenn das Main Event dann jetzt nicht überragend war, aber weil es halt für mich gepasst hat, auch ein bisschen Deathmatch zum Schluss, hat das insgesamt auch die Show abgerundet. Ich kann es auch schon mal eben kurz sagen. Ich habe da so zwischen 7 und 8 Punkten geschwankt, habe dann aber doch noch die 8 gegeben, auch einfach, weil es dieses wirklich Match of the Year Contender Match gab. Es gab jetzt nichts, was ich richtig schlecht fand. Es gab noch Janela gegen Priest, was ich echt gut fand. Und so war das dann für mich insgesamt eine runde Show.
Ja, da gehe ich mit. Ich bin so auch so bei 7,5 bis 8, eher 8. Wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich verloren hat, war halt Bronson gegen Beastman aufgrund der Dauer.
Das ist vielleicht auch die Kartposition dann vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, nach dann sowas wie Charles Mason gegen und Slade halt.
Genau, ne? Das hat mich halt auch verloren. Da habe ich auch teilweise dann angefangen zu skippen, weil ich kann es nicht mehr ertragen.
Ja, ja, das kann ich verstehen.
Weil da kommen wir ja noch zum Tag später, was dann noch passierte.
Ja, also da muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen geskippt. Ich fand aber, glaube ich, also ich wäre auch so bei 7 Punkten und noch nicht ganz bei 8, weil ich fand die Jersey-Show tatsächlich ein ganz klein bisschen besser.
Ich tatsächlich auch.
Ich auch.
weil es so ein bisschen kompakter war, obwohl natürlich dieses sehr gute Six-Wrestler-Tag-Team-Match da ist, fand ich aber trotzdem die andere Show ein bisschen besser. Und ich würde sagen, dann können wir auch direkt in die Show reinspringen.
Gerne.
War da nämlich Born Almost on the 4th of July, dann wieder im House of Independence in Asbury Park, New Jersey. Und es ging schon direkt sehr cool los. Auch ein Match, was vor allem für Sebastian, aber auch für mich ein bisschen besonders war. Weil das war nämlich unser guter Kumpel Darren Bengston war da. Freut mich auch, den noch mal dann mal auf so einer Stage zu sehen. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, aber so oft war er jetzt, glaube ich, auch noch nicht da. Von daher ist es immer cool, ihn dann mal bei JCW zu sehen.
Ich glaube, es ist tatsächlich das zweite Mal, weil er hatte ja schon das Match gegen Marcus Mathers.
Genau, sehe ich gerade von einem Monat. Und genau. JCW hat auch ja hin und wieder mal so ein paar größere Pausen zwischen den Shows manchmal. Und er traf auf Lee Moriarty. Und Leo Moriarty natürlich auch super, ist ja Ring of Honor Pure Champion auch. Und das war genau das, was ich da sehen wollte von den beiden. So ein schönes technisches Match, so ein schöner technischer Opener. Fand ich auch ganz cool gemacht. So ein kleiner Roll-Up halt Leo Moriarty hat quasi diese Kraftprobe auf den Boden genommen, um dann Darren runterzudrücken und hat ihn dadurch gepinnt. Also sehr cooles, kreatives Finish. Als Start für sowas fand ich das super, weil ne, du hast halt oft nicht solche Matches, so ein Standard und so in der Mitte der Karte hätte das, glaube ich, nicht so gepasst, auch irgendwie zwischen so ein paar Hardcore-Matches und so. Deswegen fand ich das Opener echt richtig gut, das hat mega Spaß gemacht. Ich bin ja sowieso, was technisches Wrestling angeht, da kannst du immer auf mich zählen. Von daher habe ich da meinen Spaß mitgemacht. Hier hat sie dann noch vernünftige Kommentatoren diesmal am Start, also wer das Gott, Nick Knowledge ist. Also Nick Knowledge ist der geilste Name für einen Kommentator. Ich finde den leider nicht so gut. Aber ja, Sebastian, erzähl du doch mal über den Opener.
Ja, also für mich war es tatsächlich Match of the Night. Also das ist halt mit Darren jemand, den ich auch persönlich sehr mag, natürlich, aber einfach auch jemand, dessen Stil mir sehr zusagt, Moriarty ebenfalls. Und deswegen, das war genau mein Jam, auch in der Länge, das war genau das, was ich sehen will. Das fand ich tatsächlich richtig gut. Wäre auch so, wenn mich jemand fragen würde, welches Match würde ich außer dem sehr guten Match vom Tag zuvor empfehlen, wäre es, glaube ich, das, weil das ja auch relativ kurz ist und man das auch gut gucken kann.
Ja, würde ich. Also für mich war es nur das zweitbeste Match der Show, weil ich hatte noch eins, was ich besser fand. Aber ist hier ein Münzwurf, ich fand das auch wirklich echt gut, auch mit 9 Minuten.
Bei der Show waren viele Matches, wo man sagen kann, das ist Match of the Night, finde ich.
Das stimmt. Fall mit. Genau, erzähl uns aber du noch, was du, wie du das Match fandest, Dieter.
Das war ein toller Opener, war cool. Ich war tatsächlich, also dass Moriarty gewinnt, war klar.
Ja, klar.
Ich war aber aufgrund des Finish ein bisschen überrascht, weil das natürlich gar nicht klar war, das Finish.
Ja.
Und ne, dieser Roll-Up in Seilnähe, Millimeter mehr, hätte Bengston berührt oder hätte Moriarty in die Seile gegriffen. Also so dieses Für und Wider. Aber es war ein toller Opener, die haben sich super ergänzt. Und ich hoffe, für Darien geht's einfach nur nach oben. Also das gönne ich dem. Und ja, Moriarty, du, der darf jetzt gegen Blue Panther am Samstag antreten.
Das ist geil. Also, auch schön. Ich habe keinen Bock auf das Ring of Honor Pay-Per-View, aber darauf freue ich mich.
Mm. Und das war sehr cool. Und dann gehen wir
weiter. Gut, weiter. Es ist dann auch ein bisschen technisch geblieben, denn die GCW Tag Team Titles standen auf dem Spiel. Also YDNP, also Alec Price und John Oliver haben ihre Titel verteidigt. Ich finde übrigens Young Damon Price, das finde ich irgendwie bescheuert. Ich mochte das irgendwie immer nie, wenn die Tag-Team-Namen so eine Kombination aus irgendwie Beinamen von denen war. Das klingt immer, in den meisten Fällen klingt das immer irgendwie doof.
Naja, es passt halt, weil ne, du kannst ihn ja schlecht Young Damon Broke nennen, weil das ja ein Stable war, bei dem Alec Price nie war. Garbage Daddies kannst du die auch nicht nennen.
Das ist richtig. Und
dann ist Young Dump in Price eigentlich, weil es ja auch irgendwo, haha, witzig, wir sind Young Dump, nicht Broke, wir sind jetzt Price.
Ja, der Witz daran ist schon gut, das stimmt natürlich.
Vor allem kannst du sagen, kannst ja auch so sagen, Jordan Oliver, ja, ich war jetzt so lange im Business, ich bin nicht mehr broke. Nicht nur, dass ich jetzt Alec Price an meiner Seite habe, sondern ich habe jetzt auch Moolah.
Okay, ja, jetzt gefällt es mir wieder, dass tatsächlich eine Erklärung, die mich überzeugt hat, muss ich gestehen. Das war gut. Und ja, aber sie trafen auch.
Musst du so sehen, der Tag-Team-Name hat sich entwickelt wie ein Digimon.
Sie sind jetzt auf dem Ultra-Level, meinst du?
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Das hat mir gefallen, sehr schön. Ja, und sie trafen auf. Wo man meinen könnte, das sind auch zwei verschiedene Stufen der gleichen Evolution. Adam Priest und Jonathan Gresham quasi, das Team Tactical Wrestling. Ich fand auch das Match echt cool. Also Gresham und auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie so groß irgendwie Gresham irgendwie zu sprechen ist, ist es ja einmal noch ein fantastischer Wrestler. Ja, und das Team mit Adam Priest, das ist halt wie Thanos, das ist unvermeidbar. Das ist so ein Ding, ich wusste nicht, dass ich das haben will, ne?
Das Team ist halt Faustauge, ne?
Ja, genau, genau. Absolut, ne? So halt, also so Hand und Wristlock, so ungefähr, ne? Um mal beim technischen Wrestling zu bleiben. Das hat auch echt gut funktioniert. Also, ich fände das echt cool. Also, Adam Priest hat ja so ein paar Tag-Team-Partner. Er ist ja auch eigentlich ein Tag-Team mit Darren Bankston, so in der Southeast-Region.
Lemon Pepper Princess.
Bester Name. Aber ich fände das auch cool, wenn die so bei JCW oder GCW, wenn er mit Jonathan Gresham einfach so ein Team bilden würde.
Also, mir gefällt es auch, weil Jonathan Gresham auch ein bisschen jüdischer dann war und.
Ja.
Ist auch mal interessant. Ja, Gresham ist halt wirklich das große What-If. What-If, wenn Tony Khan, na, keine Ahnung, Tony Khan, oder wenn Ring of Honor in dem Sinne geblieben wäre.
Ja.
Oder wenn
ja.
Jonathan Gresham nicht so ein Ego gehabt hätte, was man so hört. Und,
Ich weiß gar nicht, ob das so eine Ego-Sache bei Gresham ist. Ich glaube, es ist eher so eine.
Das liegt halt in der Mitte.
Ich glaube, wenn du ihm wohlwollend gesonnen bist, sagst du, er hat halt seine Prinzipien. Wenn du ihm vielleicht ein bisschen weniger wohlwollend gesonnen bist, sagst du, er ist halt ein Sturkopf.
Ja, und wie Dieter schon sagt, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Genau.
Also, es ist auch schon irgendwie so ein bisschen. Ich meine, man hat ja auch so Geschichten gehört, ob es jetzt war es oder nicht. Lassen wir jetzt mal offen, aber gab es dann ja auch so Dinger, dass man hört irgendwie, dass er dann irgendwie mit seinem PWI-Ranking irgendwie vor Promotern angegeben hat für bessere Spots oder sowas halt.
Ja,
das ist halt bescheuert. Aber
auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, gleichzeitig wurde ja auch in der gleichen Geschichte gesagt, dass Tony Khan ihm das quasi nicht gesagt hat und ihn vor vollendete Tatsachen gestellt hat, was ja dann auch nicht geil wäre.
Natürlich, also. Nein.
Also ich glaube, die haben sich da alle nicht so gut verhalten, glaube ich.
Ja, also das ist sicherlich auch keine Sache, wo jetzt irgendwie Jonathan Gresham alleine Schuld hat.
Nee.
Das definitiv nicht. Und so gern wir auch AEW und Tony Khan mögen, ne, da ist auch nicht immer alles perfekt, ne?
Nein.
Muss man ja auch ganz klar so sagen.
Punkt ist ja auch, das muss ja nicht mal eine böse Absicht gewesen sein. Das können ja auch ganz einfach irgendwie Kommunikationsfehler gewesen sein oder so.
Ja,
das
natürlich.
Muss ja nicht immer der böse Masterplan dahinter steht. Vielleicht hat man sich einfach wechselseitig auf den falschen Fuß erwischt und dann vielleicht wechselseitig auch nicht so reagiert, wo man im Nachhinein sagen würde, ja, hätte man auch anders machen können. So.
Ja, selbstverständlich. Natürlich. Aber Dieter, möchtest du noch weiter über das Match reden?
Es war mir tatsächlich zu lang.
Ja, das kann ich verstehen.
Also, es war sehr gut, ich hatte Spaß mit, aber durch die Methodik und dass es halt vom Priest und Gresham immer so runtergezogen wurde, war es halt dann immer schon ein bisschen slow-paced an manchen Stellen, was passte.
Ja.
Aber es hat für mich einfach es wirklich so dann irgendwann die Luft rausgenommen. Und klar, es ist ein Titelmatch, das darf ruhig länger sein, aber die knapp 17 Minuten waren hier meines Erachtens eigentlich nicht notwendig.
Ja, das das ist auch eine Kritik, die ich dann durchaus verstehen kann, auf jeden Fall.
Was sagst du denn? Kann ich für das Match danach auch noch ranzählen.
Ja, das stimmt, aber gerne da vorher noch Sebastian über das
Tech-Match reden. Ja, natürlich.
Ich fand's echt gut. Ich muss auch sagen, es hat sich so angefühlt, als hätten Adam Priest und Jonathan Gresham noch nie was anderes gemacht, als zusammen zu wresteln.
Ja, das stimmt.
Wenn ich nicht gewusst hätte, dass die eigentlich kein richtiges Tech-Team sind, hätte ich das nicht gemerkt.
Ja.
Price und Oliver sind sehr eingespielt, mir hat's sehr gut gefallen.
Also ich finde Price und Oliver sogar besser als die Garbage Daddies als Tech-Team.
Ich auch.
Ich weiß nicht, ob ich sie besser finde, aber ich finde sie sind auf jeden Fall auch anders, das muss man schon
sagen. Anders auf jeden Fall, das stimmt. Da kann man
sich, glaube ich, auch festlegen. Die Matches sind auch ein bisschen anders. Aber mit der Zeit kann ich komplett verstehen, mir ist es hier bei dem Match auch bei dem danach nicht ganz so krass aufgefallen, aber im Nachhinein habe ich dann schon gedacht, okay. Ne? Ich muss allerdings sagen, sie haben es vom Pacing ganz gut gemacht, dann kam ja auch wieder was Kürzeres und das ist mir nicht zu sehr aufgefallen, weil es nicht zu krass aufeinander gestapelt war, fand ich.
Das kann ich verstehen, das stimmt. Da ging es auch weiter in das nächste Tag Team Match. Title Match meine ich. Es ist zwar hier nicht als Title Match gekennzeichnet bei Cage Match und die Kommunikation war auch ein bisschen komisch. Ja. Man hat nämlich bei den Introductions nicht gesagt, dass es ein Titel Match ist. Es ging nämlich um den WXW, um unseren WXW Unified World Wrestling Title. Und man hat das am Kommentar die ganze Zeit gesagt, ja, er ist der Champion, man das verteidigt. Aber MLJ hat das nicht gesagt bei den Introductions. Ich glaube, man das wurde. Das
war komisch, ne? Weil eigentlich muss man ja auch sagen, rein theoretisch ist das ja sogar ein Match, wo du sagen könntest, wenn du es halt als Title-Match machst, ist es ja nicht mal so mega ultra unwahrscheinlich, dass der Titel wechselt, weil Man Like Dewey ist halt Engländer, der kann mal eben zu WXW fliegen, ne? Es ist ja wahrscheinlicher als bei irgendeinem amerikanischen Wrestler jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man das gar nicht gesagt. Ich glaube, Mandas wurde nicht mal als Champion angekündigt. Auch der Titel wurde dann nicht so. Doch, den Titel hatte er dabei.
Stimmt. Ja.
Aber der Titel wurde jetzt nicht so hochgehalten vom Referee, wie das sonst so bei Titelmatches und so ist. Und dann haben sie hat nur am Ende MLJ gesagt, als gewonnen hat, and still WXW Champion. Aber so wurde das irgendwie gar nicht kommuniziert. Das war irgendwie super weird, finde ich.
Soll ich dir sagen, warum?
Ja, sag.
Das ist alles die Schuld von gewissen WXW-Mitarbeitern, weil sie Brett Lauderdale auf den Sack gegangen sind.
Ja, also, gut, aber.
Also ich würde mal sagen, ne, nächster Blog-Eintrag kommt.
Ja, genau das. Ja, aber dann bringt es doch gar nicht. Also, so ist das doch irgendwie auch irgendwie lächerlich. Also, das wirkt dann so wieder wie: Ja, wir wollen es eigentlich nicht machen, wir machen es jetzt aber, weil wir gefragt worden sind und wir sind jetzt aber trotzdem das beleidigte Kind irgendwie. So halt, ne, also so wirkt das dann irgendwie.
Ich weiß einfach, Kommunikationsfehler.
Ja. Match fand ich aber trotzdem cool.
Ja.
Auch das hat gepasst. Ich glaube, ich fand das sogar einen Ticken besser als das Reese-Match vom Tag davor. Weil halt
ja,
Mandas.
Ja, fand ich auf jeden Fall, ja.
Aber ich finde auch Mandas und Reese, die haben ganz gut zusammen eigentlich funktioniert. Also, das zeigt auch wieder irgendwie, also Mandas ist sowieso hervorragender Wrestler, aber das zeigt auch wieder, wie anpassungsfähig einfach so ein Reese halt ist. Ne? Du denkst immer so, ah, oh, der ist halt so ein bisschen so ein Entertainer mit seinem Grapple und so ist er ja auch. Aber dass er dann, ne, wenn die Glocke halt ertönt, dann kann der halt auch gut loslegen. Und das gefällt mir einfach total. Da habe ich
gleich noch einen Take zu, wo sich wahrscheinlich an den Kopf kratzen werden, aber das sage ich gleich.
Gut, du darfst aber trotzdem gerne über das Match jetzt reden.
Okay, also dann kann ich den Take auch direkt sagen. Ja. Du hast das angesprochen. Ich finde, da mache ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt noch Freude mit, aber ich bin der Meinung, dass Men Like Dewey ein besseres Gesamtpaket ist als Michael Oku und Leon Slater.
Wenn es ums Thema Gesamtpaket geht, da kann man die eigentlich nicht widersprechen.
Ich finde, in dem Top von dem, was sie können, ist gerade ein Slater, den ich auch nochmal über Oku sehe, nochmal spektakulärer und so, alles klar. Aber ja. Men Like Dewey ist vielseitiger.
Ja, absolut.
Und deswegen, ich mag auch Men Like Dewey, ehrlich gesagt, von den dreien am meisten.
Kann ich nachvollziehen?
Und das hat man auch hier wieder gesehen, weil das ist eigentlich auch so ein Match, wo du erstmal denkst, kann ich mir schwer vorstellen, aber es hat super gepasst.
Ja.
So richtig gut. Ja,
auch nochmal zu diesem Take, also es stimmt halt, weil rein wrestlerisch kann man vielleicht sogar argumentieren, sind sicherlich ein Oku besser, vielleicht auch ein Leans later, je nachdem, auf was du stehst.
Ich muss auch fairerweise sagen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie unfair gegenüber Oku sein, diese Art, wie Oku wrestelt, ist nicht 100% meins. Weil es ist immer lang, es ist immer dramatisch, es ist immer langer Aufbau, es ist immer so ein bisschen PWG, das ist nicht komplett meins.
Also du bist da natürlich dann auch ein bisschen unbiased quasi.
Ja, genau.
Was das angeht, aber ich kann den Tag durchaus nachvollziehen und overall, also ich erinnere mich jetzt an nicht so viele gute Michael Oku-Promos oder an Dean Slater-Promos, aber sowas wie Man Like the Reese, wenn der redet oder rappt oder sowas, das bleibt einem dann schon eher so ein bisschen im Kopf. Von daher kann ich es verstehen, deswegen als größtes Gesamtpaket würde ich zustimmen. Dann darf Dean aber jetzt gerne über das Match sprechen.
Ja, war mir tatsächlich auch wieder zu lang.
Ja, kann ich verstehen.
Aber ist er dennoch gut? Und, mein Problem war ich wusste halt, wie lang dieses Jersey-Lotto-Match geht.
Ja, gut.
Okay. Das wusste ich nicht.
Ich wusste das halt, weil du da, Morbo hatte das ja geschrieben dann, ey, habe ich geskippt gegen 33 Minuten und dann gucke ich, das Match geht und ich so, es ist gut, aber, boah, da kommen ja gleich noch 33 Minuten. Oh nein. Und so, hätte ich das nicht gewusst, dann geht das. Aber ich war so, 17 Minuten, jetzt 19 Minuten, huiuiuiuiui. Aber es war natürlich trotzdem sehr gut. Und Mandas ist super, Man Like the Reese ist top. Und ich habe ne, hab was für Man Like the Reese. Aus 0-1-2-1 kann er was anderes machen. Wenn das nächste Mal in Oberhausen ist. Wie wär's da mit 0208? Das ist die Vorwahl von Oberhausen. Dann fühlen sich vielleicht manche angesprochen. Das wäre doch was.
Wär eine Idee auf jeden Fall. Ist auch so ähnlich wie 0121, also würde passen.
Deswegen. 0208, 0208.
When I say 02, you say 08, 0208. Ja, geht.
Du.
Geht, also besser als wenn er hier in Köln wrestelt, wenn er wenn I say 0-2 or you say 2-1. 0-2. Das ist sogar fast so ähnlich wie Birmingham. 0-1-2-1, 0-2-2-1.
0-2-2-1.
Ja, siehst du mal. Ja, guck mal, Köln hier, Nachbarstadt von Birmingham. Birmingham, Alabama.
Aber sonst war cool und Mendes hat gewonnen, wunderbar. Und
ja, hat Mendes auch noch ein bisschen,
haben wir nicht das letzte Mal gesehen heute an dem Tag.
Das stimmt, er hat noch The Reese ein bisschen overgebracht. Hat dann noch gesagt, ja, hier, ne, The Reese ist geil. Er hat das Super Strong Style gewonnen, hat damit quasi gesagt, WXW besser Progress. Nee, aber genau, Mendes sollten wir dann später nochmal sehen, da hast du absolut recht. Jetzt sollten wir dann erst aber nochmal so ein kleines Deathmatch sehen. Beziehungsweise es war eher ein Weapon of Choice Match, das heißt, jeder durfte seine eigenen Waffen mitbringen. So, das war dann einmal der Beastman, der hat natürlich seinen Knochen mitgebracht und den Stacheldraht gewickelt wurde. Und dann kam Bam Sullivan und ich fand, der hatte die geilsten Waffen, weil der hatte einfach so zwei Hulk-Fäuste so zum Aufsetzen und die waren einfach mit Stacheldraht umwickelt. Das fand ich sehr cool.
Das war so witzig.
Ja, Mann. Und ich finde auch, Bam Sullivan generell ist ein unterschätzter Deathmatch-Wrestler. Weil ich finde den gar nicht so schlecht.
Nee.
Ja, aber ich verstehe, warum er nicht ganz oben in der Hierarchie ist, weil er ist, was soll ich das sagen, er ist in dem, was er macht, ganz gut, aber er ist auch, also die Matches von Bam Sullivan sind oft relativ ähnlich strukturiert.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Aber schlecht ist er nicht.
Ja, also ich fände es schon ganz cool, wenn man den irgendwie ein bisschen öfter sieht. Der macht auch, glaube ich, also für Bjorn, weiß ich, hat er das mal eine Zeit lang gemacht, macht er auch so die Match-Grafiken und so.
Ja, genau.
Das macht er beruflich,
so Grafikdesign oder was.
Grafikdesign. Also ich finde, es sollte ja dann ein Match oder ein Tag-Team von ihm und Cody Manhorn geben.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen.
Natürlich, wir kennen uns doch hier, mein Freund, also so ist es ja nicht. Dieter, erzähl doch mal, wie fandest du dieses Match?
Kurz und schmerzlos, war witzig.
Ja, dem würde ich auch kommentarlos so ich zustimmen. Auch. Ja. Dann können wir das ja direkt abhaken, würde ich sagen. Ja, mehr brauchen wir noch nichts drüber sagen. Es war halt 7 Minuten ein bisschen gekloppe fein.
War solide, so.
Ja. JCW Title Match. Masha Slamovic verteidigt gegen Mara Sade, also die ehemalige Jakara Jackson. Und ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Match halten sollte, weil ich fand das am Anfang sogar noch anständig. Ich finde, das ist aber gegen Ende ist das sehr auseinandergefallen dann.
Genau, das ist wirklich auseinandergefallen. Und,
man kann irgendwie auch, finde ich, Mara Sade keinen Vorwurf machen, weil die ist halt, kommt halt zu 100% aus diesem WWE-Produkt. Die kennt halt nichts anderes. Das ist jetzt ihr erster Indie-Run halt quasi.
Und man muss ja sagen, als sie zur WWE kam, also sie war ja eigentlich, glaube ich, Bodybuilderin oder so. Und die wrestelt ja auch, wenn man die WWE-Zeit mitnimmt, werden das, glaube ich, nächsten Monat 3 Jahre gerade mal, ne?
Ja, ne, also...
3 Jahre und in diesen 3 Jahren hat sie 85 Matches gewrestelt.
Ja, ne, deswegen, also da kann man ihr auch irgendwie dann schlechten Vorwurf machen. Die muss sich erstmal so ein bisschen eingrooven. Ich sag mal, diesen Indie-Stil halt lernen, weil es ist ja schon was anderes, als wenn du für NXT oder für diese anderen kleinen Projekte catchst oder fürs Indie-Wrestling halt, ne? Von daher kann man da irgendwie das ihr schlecht vorwerfen, finde ich.
Sehe ich auch so.
Das wird dann alles schon, ein Look hat sie auf jeden Fall schon.
Ja.
Das muss man auch sagen, eine gute Ausstrahlung. Und ich finde auch, ich habe dazu einen passenden Tweet gelesen, Marsha hat sich so ein bisschen, finde ich, vor allem auch seitdem sie halt irgendwie Champion ist, also sie kann halt den Jersey-Title nicht verlieren, solange sie TNA-Champion ist. Das ist halt klar. Deswegen ist sie auch schon so lange JCW-Champion. Und irgendwie ist da immer zu sehr diese Titel da bei ihr im Fokus. Und man beraubt sie ein bisschen ihrer Stärken, und zwar, dass sie einfach wrestlen soll. Und ich glaube, wenn man sich da wieder ein bisschen drauf fokussieren wollte, so ohne Zwang, ohne Titel und sowas, dann funktioniert das auch wieder ein bisschen besser. Meiner Meinung nach. Weil ich finde, also Marsha ist immer noch eine gute Wrestlerin, aber dieser Peak ist so gefühlt irgendwie so ein bisschen vorbei langsam bei ihr. So dieser, ja, man würde jetzt sagen Hype, aber ne, wenn ihr irgendwie nachvollziehen könnt, wie ich das so ein bisschen meine.
Ja,
sie ist so ein bisschen abgekühlt.
Ja, ich würde also nicht mal sagen, dass sie krass abgefallen ist, sondern sie stagniert vielleicht eher. So.
Ja, das ist ein gutes Wort dafür, das stimmt.
Bei ihr, sie stagniert, weil sie stagniert halt aus meines Erachtens aus mehreren Gründen, die ist TNA-Champion, die ist dann in diesem JCW-Kosmos, aber das ist auch eher für sie eine Art Loophole, immer und immer wieder, und du wartest eigentlich drauf, bis dass sie bei WWE aufschlägt. Wo ich sie eigentlich nicht sehen möchte, ehrlich gesagt.
Nee.
Also ich bin mir da auch gar nicht so sicher, dass sie da landet, ehrlich gesagt. Aber okay, wir werden sehen.
Ja, kann ich was sagen? Nächste Woche Sonntag ist Slammiversary von TNA mit dem Match TNA Knockouts World Title und WWE NXT Women's Title Match JC Jane gegen Masha Slamovic. Anscheinend Title vs. Title. Ja.
Ja, also ich weiß, ich kann mir sie auch irgendwie nicht bei WWE vorstellen. Also ich weiß nicht. Irgendwie, das sind so irgendwie, also.
Das soll jetzt nicht böse klingen. Ich mag die Dame, die ich jetzt nenne, ja auch, ja. Aber ich glaube so ein bisschen, das würde ähnlich enden wie bei Jordan Grace.
Ja, ja.
Ja.
Also bei Jordan Grace. Also ich guck's ja nicht, aber was ich so höre, liest sich ja eher so ein bisschen underwhelming.
Nee, bei Jordan Grace passiert nicht viel tatsächlich gerade. Genau. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, keine Ahnung.
Aber bei einer Jordan Grace kannst du wenigstens noch sagen, die passt halt irgendwie in dieses WWE-Produkt halt rein, so vom Look und sowas, ja halt, ne, passt das irgendwie, ne? Also, das heißt,
das macht's ja noch schlimmer. Also, wenn sie schon die Probleme hat, du sagst, sie passt mehr rein.
Natürlich, aber so eine Marsha kann ich mir ja absolut nicht vorstellen in der WWE irgendwie, ne? Also, weiß ich nicht. Und bei NXT ja sogar noch weniger als im Main-Roster irgendwie.
Vor allem, was macht man jetzt mit einer Jordan Grace bei Great American Bash am Samstag, der nur rein zufällig auch am Samstag ist?
Ja, natürlich.
Ist ja keine andere große Show an dem Tag.
Und gegenüber von der Straße gibt's ein Beyoncé-Konzert und die WWE wundert sich, warum man keine Karten verkauft.
Wow. Ist nicht auch Evolution am gleichen Tag?
Ein Tag später.
Ja.
die verkaufen auch keine Karten, aber am gleichen Tag ist noch Saturday Night's Main Event mit Günni gegen Goldberg. Worauf ich hinaus wollte, da gibt's ja. Fatal Influence, Fallon Henry und JC Jane gegen Blake Monroe und Jordan Grace.
Ja, gut.
Und das, obwohl Jordan Grace ein Contender-Match gewonnen hat, ne?
Ja, gut. Ja. Kann einem irgendwie leid tun, aber sind ja auch alle selber schuld, wo sie da gelandet sind. Ne?
Naja. Ich wollte noch kurz was zum Match sagen.
Ja, natürlich, bitte.
Klar.
Ich hatte das auch von Leuten gelesen. Also ja, das ist gegen Ende ein Stück weit auseinandergebrochen. Den Anfang fand ich auch nicht schlecht. Und ich fand auch, also es war das schwächste Match vom Wochenende für mich, glaube ich, tatsächlich.
Da gehe ich mit. Ja.
Es war keine Katastrophe. Das würde ich auch nicht sagen.
Also es wird jetzt auch wieder immer ein bisschen mehr heißer gekocht, als es dann doch wirklich ist, ne?
Ja, wirklich schlimm fand ich es nicht.
Ich würde jetzt auch per se nicht mal sagen, dass es wirklich schlecht war. Ist halt einfach dann irgendwann auseinandergefallen. Ne? Aber so, die Ansätze waren da. Wie gesagt, ich kann hier auch nicht mal irgendwie dann hier der ehemaligen Jakawa einen Vorwurf machen, weil die ist halt noch neu, was das Indie-Wrestling angeht und sowas halt. Gib dir ein paar Monate, die lebt ja auch in Florida, lass sie da mit den richtigen Schulen und mit den richtigen Leuten ein bisschen trainieren, ein bisschen dran arbeiten, da bin ich mir sicher, das fluppt. Den Rest hat sie. Die hat einen guten Look, die hat eine gute Ausstrahlung, der Rest kommt dann. Von daher mal schauen, oder wenn sie dann doch weiter ist, so hier in diesem JCW-Ding und sowas halt, dann fluppt das irgendwie schon. Was auch gefluppt hat, was ich auch echt gut fand, war das nächste Match. Mance Warner gegen Timothy Thatcher. Ich glaube, die hatten sogar schon mal ein Match gegeneinander.
Das hat Spaß gemacht.
Das hat Spaß gemacht. Das war einfach so eine schöne Keilerei, war das einfach. Ich muss immer noch lachen, wenn, es ist natürlich aus Tributgründen, aber wenn Timothy Thatcher da diese Terry Funk-Hose da anhat, weil das irgendwie so ulkig bei ihm aussieht mit dieser Streifenhose da. Das sieht aus wie, ihr kennt auch von früher diese Zirkus-Strongmen da, die dann so Gewichte gehoben haben. Die hatten auch immer so einen Einteiler dann an. Also er ist quasi Simon Grimm, nur halt in gut.
Ohne 18.000 Shoot-Interviews über Enzo.
Ja gut, das kann ja mittlerweile jeder machen. Ne? Also das ist ja jetzt nichts mehr. Also nee, aber also ich finde, das war ein cooler Styles-Clash, also ein cooler Clash, einfach so, ne?
Ja.
Einfach so ein bisschen Gekloppe halt 11 Minuten lang, hatte ich damit tatsächlich meinen Spaß. Und das ist dann auch so der Grund, warum ich zum Beispiel sage, dass ich die Show besser fand, weil dann so, abseits so von den Main-Matches, so dass so drumherum dann doch alles irgendwie ein bisschen cooler war. Und, also Thatcher gegen Mance Warner fand ich cool. Die da.
Das hat richtig Spaß gemacht. Das war so eine schöne Disco-Wemserei, würde man bei der WXW sagen.
Ja.
Ja, Mann, Mike Schwarz.
Mike Schwarz-Legende.
Mance Warner gegen Mike Schwarz, das wäre auch ein geiles Match.
Four Corners of Pain, Mike Schwarz gegen Mance Warner, aber gibt ja leider
Four Corners of Bier. Ich
wollte gerade sagen, weil die eine Corner des Schmerzes, die bin auf jeden Fall ich, weil ich leiden werde bei Mike Schwarz. Nein.
Naja, da gibt's ja anderes Four Corners of Pain, aber du kriegst dann Iceman gegen Mike Schwarz.
Das ist wieder geil.
Nee, aber das Match, das hat Spaß gemacht. Die haben sich einfach auf die Fresse gehauen, 11 Minuten quer durch die Halle und Thatcher hat auch für mich so einen merkwürdigen Karriereweg hingelegt.
Ja, absolut.
Wir Europäer sind da eh komisch. Also ich glaube, jedem Ami, den du sagst, ich liebe Thatcher, sagt er, hast du Evolve geguckt? Thatcher ist schrecklich.
Die haben so gar keinen Bezug ja für Thatcher irgendwie. Das ist total komisch.
Nee, die hassen
den. Von den also Kreisen ab, wen du fragst. Also weiß ich nicht, wenn du so Leute fragst, die zum Scenic City Invitational gehen, die finden Thatcher alle geil.
Aber ja,
so
der hat ja auch gegen Tank gecatcht, natürlich finden die den geil.
Ja, vor allem, weil er da quasi angerufen hat, sich gemeldet hat und gesagt hat, ich wäre gerne im Turnier, würde gerne gegen Tank wrestlen, ne?
Das ist immer die geilste Story.
Ja, das stimmt, aber du hast schon recht, Dieter, also dieses, hast du den gesehen, das ist eher so bei den, ich sag jetzt mal, Mainstream-affineren Leuten, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken, weil in der Indie-Community selbst ist der sehr anerkannt
tatsächlich. Ja, genau.
Ja, das sind aber auch wahrscheinlich die Leute, die halt nur Evolve geguckt haben, ne, und dann ist das ja auch wieder was anderes.
Und,
Ja, aber Dieter, mach weiter.
Klar. Nee, auf jeden Fall, genau, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und Thatcher, wie gesagt, ich würde den gerne noch mal bei der WXW sehen.
Ah, das wäre so toll, ja. Catch Grand Prix.
Aber dass der auch schon 42 ist, ist auch so besoffen.
Ja, krass.
Und, ja, aber war cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat mich dann wieder ein bisschen mehr in die Show reingeholt.
Fetch, das alter Ego ist übrigens Bryce Braxton Collins, BBC. Just saying, habe ich gerade auf seinem Catch-Profil gesehen.
Aber was ich auch sehr mochte, war das Match danach.
Ja.
Oh ja, das war tatsächlich dann mein Match. Ja, bitte?
Ich wollte gerade sagen, ich kann auch eigentlich zu dem Match nichts mehr groß hinzufügen, zu Warner gegen Thatcher. Da habt ihr eigentlich alles gesagt, aber das Match danach fand ich auch richtig gut. Und ich wollte sagen, wahrscheinlich ist das dein Match of the Night.
Ist auch mein Match of the Night. Du darfst dann aber gerne anfangen, Sebastian. Das waren nämlich Lana Cross und Megan Bain, oder wie ich sie nenne, Mega Cross. Sie trafen auf Billy Starks und Mio Yamashita. Fangen wir gerne an, Sebastian.
Genau. Also für mich war es das drittbeste Match der Show. Ich fand es aber auch ziemlich gut. Die haben halt, also Lena Cross und Megan Bain, die sind echt füreinander gemacht, so als Tag-Team.
Das ist genau wie Adam Priest und Jonathan Gresham. So ein Match made in heaven, von dem man nicht wusste, dass man es haben will, ist es hier genauso irgendwie, finde ich.
Absolut. Und Mio Yamashita und Billy Starks funktionieren auch sehr gut zusammen. Ja. Das hat auch eine super Länge gehabt. Also 12,5 Minuten ist genau richtig da, finde ich.
Ja, passend.
Das war auch eins der wirklich guten Matches, finde ich.
Ja, würde ich auch. Also das war ein echt cooler Clash. Hatten nur so die beiden Hoss-Damen, die beiden Heavyweight-Damen. Ich bin ja großer Lena Cross-Fan. Ich finde das einfach so cool, dass die da jetzt mitmischen darf. Die ist ja auch in die USA gezogen mittlerweile. Und dass sie dann da so ein bisschen ihren Spot gefunden hat, dass sie dann da jetzt mitmachen darf an der Seite von Megan Bain. Ich meine, klar, die ist halt die Unbekannte, die frisst halt den Pin. Ja, fein geschenkt. Ist halt in Ordnung, finde ich. Und ich hatte damit auch Spaß. Ich fand das echt super. Ich finde auch Mio Yamashita und Billy Starks, die passen einfach gut zusammen, aber die haben ja auch so ein bisschen die Connection zusammen, weil Billy Starks ja auch öfter schon bei TJPW war. Die ist auch jetzt demnächst wieder da.
Mio Yamashita ist ja gefühlt auch überall im Indie-Bereich in den USA.
Ja, die ist ja auch die ist, glaube ich, auch für ein paar Monate halt in den USA, außer in Kansas City, da ist sie nicht. Also, sie ist schon da gewesen, aber sie durfte nicht wresteln. Naja, fuck diese Athletic Commissions. Aber ich fand das super. Also, für mich war es tatsächlich dann das beste Match oder mein Lieblingsmatch bei der Show, sagen wir es so. Fand ich super und gerne beide nochmal öfter im Team. Aber vor allem nach dem Match vom Vortag wirst du da sicherlich nochmal irgendwelche Kombinationen bringen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber Axel Dieter, du bist dran.
Axel Dieter sagt: Match of the Night, das war richtig spaßig. Das gefiel mir, wenn ich das mit dem Six-Person-Tag vom Tag davor vergleiche, war das für mich sogar noch ein bisschen knackiger. Mhm. Und also das war natürlich fantastisch, das am Tag davor, aber hier, das war irgendwie noch passender, finde ich, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, du hast schon gut gesagt mit dem Kompakter, es ist dann halt auf 12 Minuten auch so ein bisschen komprimiert gewesen, statt den 18 da halt. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, was du meinst.
Aber es war richtig cool, hat großen, großen Spaß gemacht. Und gerne mehr, gerne wieder. Und der Witz ist ja auch, Billy Starks und Mio Yamashita treffen ja noch bei SummerSlam Princess aufeinander.
Stimmt. Die sind sogar gegeneinander. Auf der gleichen Card wie Andresa Giant Panda übrigens.
Fantastisch.
Natürlich.
Natürlich. Er sollte eigentlich in einem Tag-Team-Match sein gegen Maxi Impaler, aber Maxi Impaler musste leider absagen. Naja. Kommen wir jetzt, oder warst du noch nicht fertig, Dieter?
Nee, ich war fertig.
Gut. Ich bin auch fertig, wenn es um das nächste Match geht. Jersey Lotto-Match. Ist quasi halt so ein Casino, wie man dieses Casino Gauntlet, wie man es von AEW kennt. Quasi halt zwei Leute starten. Da kommen halt immer nach dem Countdown kommen neue Leute rein. Aber der erste Pinfall entscheidet. Das ist halt also keine Elimination. Ich muss gestehen, ich mag solche Matchartes nicht, vor allem dann irgendwie mitten auf der Card oder sowas halt. Ich habe mich da ein bisschen durchgeskippt. Ich hatte da dann irgendwie keinen Nerv, dann vor allem nach der Show vor. Die war ja dann auch für JCW-Verhältnisse relativ lang.
3,5 Stunden also, ging das Theme.
Und dann war ich da halt aber irgendwie raus. Und ich habe mich da so ein bisschen durch. Also es waren ja ein paar coole Leute dabei, sowas wie LeBron Cousone. Das hat mich gefreut. John Blade war auch cool. Gut, dann hast du auch sowas wie Nico Morodo. Was sagst du, Sebastian?
O'Shea Edwards.
O'Shea Edwards, genau, da sind ein paar coole Leute dabei, aber ja, das hat mich dann irgendwie... Ja, stimmt. Ja, das war ja noch lustig. Ava Everett und LSG, das Einzige, was die quasi gemacht haben, war die ganze Zeit rummachen.
Fantastisch.
Wobei, der Spot mit Tony Depp und mit Janella war dann lustig, wo sie quasi Ava Everett küssen wollten, die ist weggegangen und dann haben sie sich gegenseitig geküsst. Aber sie haben es hier wenigstens so gemacht, weißt du, normalerweise ist es dann so, oh, wenn sich dann zwei Männer im Ring küssen, dann machen die so, tun so, als ob sie kotzen würden. Und die haben dann einfach irgendwie gelächelt, haben sich gefreut oder sowas halt. hätten am liebsten weitergemacht. Das war dann wieder witzig, weißt du? Und nicht so, ah, zwei Männer haben sich geküsst, ist ja ekelhaft. Bah, nein, dürfen wir nicht sehen. Ne, so, ich darf keinen Mann küssen, so, weißt du, so. Nee, war dann für beide cool halt, ne? Das fand ich dann nett. Dann wollten sich LSG und Ava Everett küssen. Joe und Janella kam dazwischen, hat dann von beiden den Kuss abgekriegt. Das war ganz witzig, das muss man lassen. Ja, aber sonst
hat mir und das Charles Mason haben sich aus der Halle geprügelt.
Ja, das habe ich jetzt gehofft, dass wir das alle vergessen haben, aber ja.
Nee, da müssen wir noch einen Nachtrag machen zur Show davor.
Ja.
Dass in diesem Tag Team Match noch Wendell 48 kam. Und Mason Effie gepinnt hat, nachdem Atticus Effie ja noch kaputt gemacht hat.
Stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Hat dich auch jetzt demnächst, hat auch Atticus das Titelmatch sogar, ne?
Ja, jetzt am Freitag bei dieser Show, auf die wir gleich kommen. Ich hoffe einfach, dass der Titel wechselt.
Ja, könnte sein.
Aber so wie ich GCW kenne, gewinnt
Effie. Das würde ja bedeuten, man macht was Vernünftiges mit Atticus Koga.
Atticus quittet und der nächste GCW-Champion wird Charles Mason.
Ich hasse dich. Du bist so gut im Callen. Ich hasse dich.
Und,
Sebastian, du kannst dann gerne, du hast das Match ja dann als einziger, glaube ich, in Gänze gesehen. Da kannst du gerne mal drüber sprechen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Also, ja, das ist gut. Ja, ich bin auch nicht der größte Fan von dieser Art von Match. Und ja, natürlich war das lang. Aber ich sag mal so, dieses Match würde ich auf jeden Fall tausendmal lieber nehmen als Tag Team Gauntlet an Tag 2 von Karat.
Fairpoint, ja.
Also es war für das, was es war, ganz unterhaltsam. Es war ganz lustig, es waren ganz lustige Momente drin. Ich habe dem Match so 6 Punkte gegeben, also es war jetzt nichts, wo ich sage, boah, war super überragend, aber es war schon ganz unterhaltsam. Klar hat das Längen, aber ja, ich fand das jetzt nicht verkehrt für das, was es war.
Okay, also ja, umso besser, wenn Dido und ich da in der Minderheit sind, um Gottes Willen. Da bin ich der Letzte, der auf seiner Meinung beharrt, natürlich. Von daher, ja, ist das ja gut, wenn du wenigstens deinen Spaß damit hattest.
Ja. War völlig in Ordnung.
Dann war Main Event Time. GCW Ultra Violent Title Match, Dog Collar Match. Der Champion Matt Tremont verteidigt gegen Matt Dog Connolly. Ich fand das super. Ich hab Bock gemacht, ich bin aber auch biased, weil ich liebe Matt Dog Connolly. Matt Freeman ist sowieso awesome. Ich fand das super, das war intensiv. Das hat wirklich Bock gemacht. Also, ich hatte damit mega meinen Spaß. Cooles Ding. Ich finde auch immer noch cool, dass dieses Dog-Collar-Match, dass das so eine Touring-Stipulation halt ist, so mit Matt Dog Connolly, das passt halt einfach. Dafür, dass es seine Stipulation ist, verliert er relativ oft. Also, das ist auch so ein bisschen das Einzige. Ich hätte gerne Matt Dog Connolly gewinnen sehen. Ich finde auch, so langsam sollte der mal irgendwie was Gescheites gewinnen.
Ja.
Das ist so ein bisschen einzig mein Minuspunkt, weil der halt einfach super ist. Der ist natürlich mit seinem Gimmick so ein bisschen limitiert, aber du kannst ja trotzdem ja genug mit ihm machen. So ist es ja jetzt nicht. Und ja, von daher ist das so ein bisschen der einzige kleine Minuspunkt, den ich habe. Aber ich sag mal so, Matt Tremont als Champion ist halt immer noch geil. Aber Sebastian, ich habe jetzt eine Frage. Und zwar Matt Tremont, ja. Der ist ja nach Chattanooga gezogen, ne?
Ja, ja.
Aber sie haben ihn ja von irgendwo anders angekündigt. Ich habe es aber nicht verstanden, woher. Sie haben nicht Chattanooga gesagt.
Ja, weil sie sagen, glaube ich, immer noch den Ur... Also, als sie David Noah's Bart in der TW Arena haben sich dann so gesagt, dass sie sagen, er kommt aus Atlantic City, aber currently residing in.
Ja, ja, klar.
Und es kann sein, dass sie hier einfach dieses currently residing weggelassen haben und dann quasi einfach nur seinen ursprünglichen Ort.
Ja, okay, das kann... Also, in meinen Ohren hat es sich irgendwie anders angehört als Atlantic City, aber ich kann mich jetzt auch vertun.
Ich war gemutet, was ich sagen wollte. Die haben auch nicht Curity Residing In gesagt, die haben auch nicht Chattanooga gesagt.
Genau.
Die haben von Kentucky gesprochen.
Genau. Ich hatte nämlich auch irgendwas mit Kentucky, aber ich konnte mir nicht zusammenreiben, wieso.
Und da hat, wie heißt er? Da hat nicht MLJ.
Wie heißt Nick der Knowledge.
Mann? Nein, wie heißt dieser Mann? Ja, Matt Freeman, genau. Der hat auch so gelacht, aber auch komisch geguckt, als der da angekündigt wurde.
Okay. Ja, weil das, ja, interessant. Ich wüsste jetzt nicht, was er mit Kentucky zu tun hat, ehrlich gesagt.
Vielleicht mag er Kentucky Fried Chicken.
Ich gehe nochmal für euch in den Stream rein und höre mir die Introduction an.
Ja, gut, mach das.
Dann darfst du gerne so lange über das Match erzählen, Sebastian.
Gerne. Das war für mich tatsächlich das zweitbeste Match der Show nach dem Open.
Ja, verständlich.
Das fand ich nämlich richtig schön. Das war für mich auch der Grund, also wo ich sag, dass ich habe bei beiden Shows am Ende 8 Punkte gegeben, aber das Match war so ein bisschen der Grund, warum ich es ein bisschen vorne sehe, weil bei der Show definitiv der Main Event stärker war. Du hattest zwar bei der Show auch, also ich fand tatsächlich Masha Slamovic gegen Marvin Sapp das schwächste Match und ich fand auch, du hattest Beastman gegen Sullivan, was ich nur solide fand. Das heißt, also die schwächeren Matches waren hier schwächer als am Tag zuvor, ja. Mhm. Aber du hattest ein besseres Main-Event und du hattest zwar am Tag zuvor in der Spitze das bessere Match, aber du hattest hier auf der Card mehr so gute Matches, so 8-Punkte-Matches.
Genau, das fand ich auch.
Und deswegen würde ich sagen, ich bin bei beiden so bei 8 Punkten. Wenn ich mich zwischen 7 und 8 entscheiden muss. Aber bei Tag 1 war ich dann vielleicht eher so bei 7,6, 7,7 und hier bin ich bei einer glatten 8. So.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja. Ich habe nochmal gehört.
Super, danke. Live-Recherche hier.
Es ist nicht Kentucky, es ist Wichita, Kansas.
Ah, okay. Interessant. Bin ich
immer noch nicht weiter, warum Kansas?
Ist auch nicht, was da damit zu tun. Also es wäre mir auf jeden Fall neu, aber okay.
Und zum Match, ich fand's auch super cool. Nach dem Match hat man Matt O'Connelly gegen Manders DX angedeutet.
Ja, stimmt. Gab's so einen kleinen, Matt O'Connelly hat sich dann quasi als schlechter Verlierer rausgestellt, hat Trimon attackiert, da kam Beastman dazu.
Erst hat Beastman ihn attackiert und Connelly hat mitgemacht, so.
Genau, sowas. Und ich finde, da muss ich sagen, also auch wenn ich jetzt nicht so der größte Beastman-Fan bin, aber ich finde so im Team, also mit Conley auch allein optisch und sowas, passt das ja natürlich dann, ne? Also so quasi die beiden. Also ich finde, Matt O'Connelly, der sieht ja auch aus wie, positiv gemeint, wie so ein wilder Höhlenmensch so ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann, das wär's. Matt O'Connelly gegen Bavario Cavenario. Buckt es, Leute.
Und dann sagt er, ich schulde jemandem einen Gefallen, dieses Match ist ein Three-Way-Dance und dann kommt Caveman Arc.
Ja, genau. Let's go. Du kannst auch Tag Team Match machen. Ist,
Bullet Club, kannst du aufhören.
Ach, hör doch auf, ey. Du kannst auch alles kaputt machen, ne, du Party-Puper, ey. So hat er
quasi die Karriere beendet, okay.
Ja, gut. Ja, es ist richtig so. Ja, na ja, gut. Nee, aber das passt dann irgendwie doch. Und dann hat Manders natürlich den Safe gemacht. Ja. Vielleicht sehen wir ja bei der Extreme Wrestling Party Manders gegen Mad Dog nochmal um den Titel. Ich glaube nicht, dass Manders den Titel dann noch hält, aber wäre lustig.
Glaube ich auch nicht.
letztes Jahr gab es auch Conley gegen Manners im Dog-Collar-Match. Vielleicht machen sie ja die Reloaded und sowas. Felix Kohlenberg für den Matt O'Connelly, auch geil. Matt O'Connelly ist geil. Also Matt O'Connelly ist, glaube ich, mein Lieblingswrestler, mein Lieblings-Indie-Wrestler. Habe ich schon 1000 Mal gesagt, sage ich gerne nochmal 1000 Mal. Ich finde den einfach geil.
Ja, der macht großen Spaß. Ist auf jeden Fall eine Entdeckung.
Ja, definitiv. Und der ist ja auch erst so, also der wrestelt schon länger, aber so die letzten paar Jahre ist der erst so rausgekommen. Ich glaube auch, seit er das Gimmick hat er noch nicht so lange, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, vorher hat er ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter seinem richtigen Namen gewesen, also Austin Connolly.
Ja.
Da habe ich ihn dann auch schon verfolgt. Ich sag mal so, der war halt vorher so ein, ja, schon ein bisschen bekannter Indie-Wrestler, so in der Region, so Illinois, Indiana da. Da war er schon bekannt und die letzten Jahre ist dann richtig ausgebrochen. Man muss allerdings auch sagen, er hat schon Erfahrung, wrestelt aber auch noch nicht ultra. Also er wrestelt jetzt 7 Jahre. Ne?
Wow,
ist jetzt eigentlich so in einem guten, hat so die ersten Jahre sich so ein bisschen lokalen Namen gemacht und so die letzten Jahre dann darüber hinaus.
Ja. Ja, nee, auf jeden Fall guter Typ. Also deswegen, ich würde gerne auch öfter bei GCW sehen oder generell irgendwo. Ich finde ihn wirklich cool. Matt Tremont ist sowieso über jeden Zweifel haben. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Matt
Tremont, absolute Legende.
Ja, und definitiv.
Bei Matt O'Connelly, immer wenn ich ihn sehe, muss ich an Robin Christophers Kommentar denken beim Tag Team Festival letztes Jahr bei der Extreme Wrestling Party.
Was hat er gesagt?
Beim Tag Team Festival, er hat gesagt, ich brauche auf meinem Anwesen noch einen Hund. Ich glaube, mit ihm muss ich mal reden.
Geil. Ja. Metacolli gegen Rom, Christopher Vorher im Dockhaler-Match, gib mir.
Aber gut. Und Tim Brosowski machen auch mit, oder was?
Tim Kozlowski ist verletzt.
Zum Kozlowski, genau.
Mike Glockowski, genau.
aber ja.
Das war unsere große Review zum GCW 4th of July America Fuck Yeah Wochenende. Und
ich habe noch zum Abschluss noch eine Card.
Ja, stimmt. GCW geht ja weiter.
Genau, Freitag, Boss of All Bosses. Das ist die Show in Dallas, auf die man jetzt gerade hinarbeitet.
Ja.
Wir haben JCW Title Match, Masha Slamovic gegen Aleja Black. I Quit Match, Sam Stackhouse gegen KJ Orso. Singles Match, Ricky Morton gegen Mance Warner. Matt Cardona gegen Shotzi Blackheart. GCW Ultra Violent Title Match, Matt Tremont gegen John Wayne Murdoch. Naja, hätte ja auch das Match gegen Beer Bronson machen können. GCW Tag Team Title Match, Young Dump and Price gegen Dante Leon und Ninja Mac.
Das könnte cool werden.
Und Effie gegen Atticus Kuga um den GCW World Title. Ich sag dir, das wird ein No-Contest, weil Charles Mason eingreift.
Du wirst ja immer schlimmer mit deinen Calls hier, ey.
Oder Charles Mason sorgt dafür, dass Effie gewinnt.
Gibt es nicht irgendjemanden, der noch seinen Duo-Die-Rumble-Shot hat, der kann auch noch eincashen?
Nee, gibt's nicht.
Ja, ist aber schade.
Hey, warte mal.
Also rein theoretisch hat Cole Redrick den Shot, glaube ich, noch, aber der kann das nicht wissen.
Stimmt.
Ja, das ist ja der Brass Ring, den er seit 2 Jahren oder so hat. Es gibt ja aber noch.
Hat er noch nie Finger los.
Ja, ja, den hat er immer noch, aber es gibt ja noch, Ende des Jahres ist doch immer dieser Rumble, wo dann quasi auch geht, wodurch Mance Warner den Titel letztes Jahr gewonnen hat. Den gibt's ja auch noch.
Aber ich weiß nicht, wie das noch, dass sie den Rumble haben bei 900 Shows im Jahr.
Wer hat den Rumble eigentlich gewonnen? Ich guck grad mal.
Ja, das hab ich mir
keine Ahnung mehr.
Oh, ich weiß es, Leute. Ja. Megan Bain.
Ja, stimmt. Das war doch da am Ende, wo sie dann Atticus Koga noch rausgekickt hat. Ja, ja, stimmt.
Ja, wo er dann seine
Haut
tragen wollte.
Ja, ja, danke schön für die Erinnerung. Erzähl weiter die Karte bitte, Dieter. Ah, nee, das war's, glaube ich, ne?
Das war's, ja, ja.
Das war's, gut. Dann war's das auch von uns. Etwas längere Ausgabe, aber wir haben ja auch über 3 Shows gesprochen, von daher, es sei uns verziehen, glaube ich. Und, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen, macht es gut und hört weiter uns zu. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.